herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich würde auch darauf bestehen, wenn wir denn mal auftreten sollten, dass wir das dann auch etwas andicken mit Hansaplaststücken.
Ja.
Ich habe mir dann schon so eine kleine Liste gemacht.
Aha,
ja, ja.
Aufregend.
Das war mein perfider Plan, endlich der Gitarrist von Hansaplast zu werden. Also, fucking 40 years after the fact. Kommt endlich zum Tragen.
Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Bokelberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE und ich habe heute zwei, das ist so selten in diesem Podcast, aber ich habe heute zwei Gäste bei mir und ich freue mich über beide wahnsinnig. Sie sind beide Legenden, der eine jetzt schon, sie hat quasi Punk nach Deutschland gebracht und deswegen bin ich wahnsinnig stolz, dass sie beide zusammen hier sind, weil sie auch beide zusammen jetzt ein Projekt haben, von dem sie unter anderem erzählen werden, aber wir werden über ganz vieles sprechen. Deswegen erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen Annette Benjamin und Max alias Drangsal.
Dankeschön.
Danke sehr.
Ich freue mich hier zu sein.
Ich freue mich total sehr. Es ist für mich auch super ungewöhnlich. Ich habe immer nur einen Gast normalerweise. Deswegen muss ich jetzt heute zwischen euch beiden balancieren. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Und ich finde das auch super, dass ihr zusammengekommen seid. Weil ihr jetzt dieses Bandprojekt habt, die Benjamins, da reden wir gleich noch drüber. Erstmal würde ich mal so ein bisschen, ich versuche jetzt mal so ein bisschen historisch mich der Sache zu nähern.
Gut, das geht an mich.
Ja.
Historisch, ja.
Es gibt übrigens, wenn man quasi wirklich nochmal die Longform hören will, du warst Gast bei Und dann kam Punk, du übrigens auch schon mal, Max,
ja.
Ein fantastischer Punk-Podcast, die mit dir irgendwie ein 2,5-Stunden-Interview geführt haben.
Ja, das war toll.
Ja, das stimmt, das war echt, da habe ich auch nochmal viel gelernt. Aber jetzt mal für alle NBE-HörerInnen, die jetzt gerade eingeschaltet haben. Annette, also wenn ich sage, dass du Punk nach Deutschland gebracht hast, ob du ihn jetzt nach Deutschland gebracht hast, who knows, aber du bist wirklich eine der prägenden Personen der deutschsprachigen Punkrock-Geschichte, kann man ja auf jeden Fall sagen.
Ja gut, das habe ich damals nicht so gesehen,
ja.
Denn ich bin ja einfach in England gewesen zu der Zeit, eher zufällig, und habe mich dann einfach da reingeworfen in diese Musik, die total meiner Persönlichkeit entsprochen hat anscheinend, weil die Haare ja dann auch sofort abkamen. Und dann bin ich zurück nach Deutschland gegangen und wollte aber unbedingt diese Art von Musik machen und wollte auch unbedingt eine Band haben. Und weil ich dann zurück auf eine Schule gegangen bin, habe ich erstmal eine Schülerband gegründet. Wir haben dann so Sex Pistols nachgespielt 1978 im Februar.
Hieß auch Slime oder so, bevor
ja,
Slime,
die hieß
before Slime.
Slime, aber da kannst du mal sehen, die Zeit ist vergangen und ich weiß noch nicht mal mehr, ob wir eigentlich Slime oder Schleim hießen. Denn ich habe damals auch meinen ersten deutschsprachigen Text geschrieben. Und vielleicht habe ich ja gesagt Schleim, aber...
Ja. Weißt du noch, wie der Text, was war das für ein Text?
Man of Stone.
Ah, okay. Dein erster deutschsprachiger Text mit englischem
ja,
Titel.
Ja, genau. Ja, das war so eine Mischung, ja.
Du kommst ja so aus der Ecke von Hannover.
Nee, aus Hannover, aus der Südstadt.
Aus der Südstadt, aus Hannover. Und ich finde es interessant, also du hast uns jetzt gerade den ganz kurzen Abriss gegeben, aber das ist ja schon wild, wie du überhaupt in England gelandet bist. Also du bist ja als Schülerin, deine Mutter war alleinerziehend und
ja.
Du bist dann erstmal in Austausch nach Amerika gegangen. Das ist ja schon,
ja.
Also Mitte 70, ich glaube 76, als ich geboren wurde.
Ja, als
mein
du geboren wurdest,
ja.
Oh, nett.
Das ist ja eine Zeit, also ich meine, wenn man jetzt heute so von den 90s-Kids diesen Amerika-Austausch hört, da ist das ja sehr gang und gäbe fast. Aber damals war das ja noch super exotisch, oder?
Ja, war irgendwie exotisch. Man musste sich auch bewerben und ein Bewerbungsgespräch führen. Aber ich bin dann in so eine Ecke gekommen. Also ich wollte in eine große Stadt und kam aufs Land. Und das war schon mal die erste Enttäuschung.
Diese Enttäuschung passiert, glaube ich, oft beim Schüleraustausch.
Ja. Ich habe an nichts geglaubt und sollte plötzlich sonntags in die Kirche.
Ja.
Ich habe immer nur Hosen angehabt und sollte plötzlich ein Kleid anziehen. Hatte ich gar nicht. Ja, aber dann so das Gute an Amerika war, also ich war ja in der Nähe von Lansing. East Lansing war so ein Studentenviertel. Und da habe ich eben mal Patti Smiths Songs kennengelernt und die Lyrics kennengelernt und hatte dann mit Freunden ja so ein bisschen Musik gemacht. Aber das wollten meine Gasteltern nicht und dann gab es auch noch ein kleines Drogenproblem und dann bin ich außer Landes verwiesen worden nach 8 Monaten statt 12.
Du bist ja dann, du hast dann auch, habe ich gehört, einmal die Gastfamilie gewechselt.
Ja, genau.
Und dann warst du bei so einer Gastfamilie, wo du eben, wie gesagt, so Studenten kennengelernt hast, mit denen du dann auch so abgehangen hast und so.
Ja, ja, aber das mochte die Gastfamilie eben nicht so gerne, ja, dass ich da mit Studenten rumgehangen habe, weil ich war ja eigentlich Schülerin, ja, in der Grand Ledge High School.
Und war das auch so ein richtiges Highschool-Leben, wie man sich das vorstellt? Also gerade in den 70ern in den, ja, USA, ja, so dieses.
Ja, also ich habe jetzt die entsprechenden Filme vielleicht außer Stranger Things nicht gesehen, ja, aber so mit locker, wo man seine Sachen eingeschlossen hat. Und dann vor allen Dingen Whisky, Southern Comfort in Papiertüten verstecken und dann in die Lockers reintun, ja, und das dann rausholen zu den Pausen und im Auto sich betrinken. Es war schwer in der Schule, ja, aber es war auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ja,
dann kommt man auf solche Ideen.
Ja, kommt man auf solche Ideen. Genau, das Beste war die Musical AG.
Ja.
Ja, da bin ich dann aufgelebt und genau, das
aber
war
wieso
gut.
Hat sich dann nicht beim Musical gehalten?
Ja, das war ja, wurde ja irgendwann aufgeführt und dann war es vorbei. Und ja, dann gab es für mich da irgendwie keine weitere Musik. Es war ja auch ein interessantes Musical, es war Godspell. Mhm. Und dann durfte ich mit meiner Gitarre auf der Bühne stehen und das war sehr schön.
Ja, ja, das glaube ich. Ich habe dann auch in dem und dann kam Punk-Podcast gehört, dass du da dann auch mal kurz, und das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum du dann wieder nach Hause musstest, Erfahrungen mit LSD gemacht hast und ja, dann aber so einen ganz klassischen Horrortrip hattest.
Ja, der Horrortrip, nee, der war noch nicht in den USA. Der hat mich da eher noch beflügelt. Nach Hause geflogen sozusagen. aber das war dann in England. Da wollte ich das irgendwie nochmal so spaßeshalber machen und das war die falsche Entscheidung. Ja. Und danach war dann Schluss.
Ich finde das so faszinierend. Mhm. Das ist ja etwas, was man über LSD immer wieder hört, dass dann irgendwann so dieser Horrortrip kommt, wo man dann.
Ja, hätte ich gar nicht erwartet. Es ist ja ein paar Jahre gut gegangen. Ja. Und dann war es aber so eindrücklich, einprägsam, schrecklich. Ja. Dass ich so dachte, ach, das brauche ich nicht.
Na. Mhm. Wie gesagt, in Amerika gewesen, zurück nach Hannover und dann da irgendwie auch nicht mehr so richtig Bock gehabt.
Ja, da richtete sich dann das ganze Unwohlsein meiner Mutter damit, weil ich ja früher zurückgekommen bin, gegen mich und da gab es Probleme und dann bin ich eben weg von zu Hause und mit einer Freundin nach Amsterdam getrampt und dann eben in Amsterdam geblieben, 6 Monate, nach 6 Monaten rüber nach London. Warum gerade London? Es bot sich an. Ich weiß es nicht. Ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht. Ich wollte einfach was Neues sehen und vielleicht hatte ich schon von der Musik gehört. Ich bin dann jedenfalls einfach rüber, habe dann erstmal mit anderen in irgendeinem Haus gewohnt und dann die ersten Konzerte angeguckt. Das war klasse, ja.
Aber das ist doch, ich meine, so, also ich finde das so, ich versuche das nur irgendwie, ich kann mir das, also ich glaube, ich hatte das als Jugendlicher paar Mal so, vielleicht so zart in Betracht gezogen, aber diejenigen, die dann wirklich von zu Hause abgehauen sind, was ist das für ein Freiheitsgefühl, das man hat, oder hat man dann überhaupt ein Freiheitsgefühl?
Ja, man hat ein sehr großes ein Freiheitsdrang. Also mir war Hannover immer zu eng und ich wollte auch immer unbedingt weg und das zog mich überall hin, also es war fast egal, ich wollte nur irgendwie raus. Das war ja auch der Grund, weshalb ich im Mädchenchor mit 11 Jahren schon eingetreten bin, weil die haben Reisen versprochen und ich wollte reisen. Also nichts hielt mich wirklich in Hannover und deshalb war dieser Freiheitsdrang groß und meine Mutter hat sich dem zwar entgegengestellt, aber ja.
Das keine Chance.
Keine Chance.
Jetzt Amsterdam ein halbes Jahr irgendwie war okay. Also hast
ja ich habe da als Zimmermädchen gearbeitet und in so einer Jugendherberge Kartoffeln geschält. Und ich habe die Schale, ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber die Schale zu dick geschält. Und da hat mich dann eine Niederländerin hat dann gesagt, so typisch deutsch, die Deutschen verschwenden immer so viel. Oh wow, und da habe ich dann erstmal drüber nachgedacht, über das Verhältnis der Deutschen zu den Niederländern. Ja, das waren noch alles so, das waren noch Erfahrungen von nach dem Krieg. Ne?
Na klar, bei Kartoffeln verstehen die Holländer keinen Spaß, wissen wir alle aus verschiedenen holländischen Schnellenbissen. Dann bist du nach London gegangen, musst du also 18, 19 gewesen sein.
Ich bin da 18 geworden, also ich war da noch 17. Und habe ein bisschen Social Security bekommen, habe das beantragt und ich glaube, ich hatte eine ganz nette Sozialarbeiterin, das war dann so hinter Glas, das ist dann so eine Frau und ich habe da vorgesprochen, wahrscheinlich mal Freunde mir den Tipp gegeben haben, denn ich hatte ja nichts und dann hat die gesagt, ja okay und warum eigentlich? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat sie Mitleid gehabt, das ist irgendwie toll. Das reichte natürlich aber auch nicht und dann habe ich eben noch als gemodelt.
Ja. Für so Kunstklassen, ne? So Akt, Akt
als Aktmodell, genau. So in verschiedenen Posen gestanden und dafür Geld bekommen, aber auch Respekt bekommen, also auch Anerkennung. Und ja, da konnte ich mir halt so ein kleines Bedsit da in Whitechapel leisten. Das sah ja damals noch ganz anders aus. Mhm. Echt so ein kleines dunkles Loch, aber gemütlich, weil meins. Und von da aus dann eben so viele Erlebnisse in Pubs und Ian Drury eben auch in Pubs. Das ist doch Ian Drury, der in den Pubs früher aufgetreten ist und nicht Elvis Costello, ne?
Ja.
Weil Ian Drury, ich meine, ich habe den eben im Pub gesehen. Nicht nur ich meine, sondern ich habe den im Pub gesehen. Und das war für mich was Besonderes, weil man direkt Kontakt zu so einem Musiker hatte.
Ja.
Also mit einer Musik, die ich halt irgendwie gut fand. Und das gab es in Deutschland so nicht.
Da waren quasi die Bühnen weiter. Also
ja,
dieses,
also da sind
Pub,
die großen Bands
auf.
Genau, dieses Pub-Band, das kannte ich so gar nicht, dass man Musik so direkt erleben kann. Mhm. Fand ich super.
Ja, Injury ist ja eh, also Injury and the Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick und so, so eine Art Disco-Punk im Grunde genommen, was der gemacht
hat. Ja, aber es war damals eben auch ziemlich
rough.
Bewegend. Ja. Ja, also das war schon toll. Es war schon was anderes.
Ja.
Ja, genau.
Ich habe auch gehört, dass du, also deine große Initialzündung heißt ja immer, war dann auf dem Konzert von X-Ray Spex, wo du neben den Slits standst.
Ja, und wie gesagt, also irgendwie ein Bekannter von mir gesagt hat, geh doch mal hin, die ist auch Deutsche. Und ich fand das noch so ein bisschen furchterregend, weil die waren alle super schön und gestylt und ich habe mich nicht getraut, sie anzusprechen, nein.
Viele ZuhörerInnen werden jetzt sagen, was, Slits, X-Ray Specs, was da los? Und so alles legendäre Punkbands, die Slits, eine legendäre Frauen-Reggae-Punkband eigentlich, also auch große Reggae-Einflüsse in ihrer Musik gehabt. Fantastische Band. Für mich ist es als spätgeborener, aber großer Punk-Fan und Musikliebhaber, ich denke immer so, das muss doch, die zu der Zeit in London gewesen sein, muss doch der Himmel auf Erden gewesen sein.
Ich bin ja da nicht als Nerd hingegangen, dass ich so, boah, ist das alles irre hier. Nee, sondern das war ja wirklich so ein Leben von Tag zu Tag. Und wenn sich ein Konzert ergab, bin ich hingegangen. Und wenn ich halt kein Geld hatte oder Sex Pistols habe ich zum Beispiel nicht gesehen, weil die haben, ich glaube, der Sid Vicious ist damals schon irgendwie weggegangen in die Staaten rüber und überhaupt wurde gemunkelt, der Punk sei an sich, und das war Ende 77, vorbei.
Ja,
also
verstehe.
So. Und ich habe mir halt angeguckt, was ich da irgendwie noch mir angucken konnte, fand aber immer auch das so toll, dass da so viele Frauen dabei waren. Mhm. Und für mich war das eben schon so eine Initialzündung, weil ich gedacht habe, also als Frau so auf der Bühne zu stehen, das kann ich mir gut vorstellen. Dieses andere, dieses Hippie-mäßige und Folk-Songs singen, das nicht. Und ja, und das fand ich, also das ist eben am inspirierendsten. Ich wusste halt noch nicht, wie ich da irgendwie mal meinen Fuß in die Tür kriegen würde. Und ich dachte auch, in England wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Da gab es schon so viele Bands. Und als ich dann da so eine Lehrerin getroffen habe, an meinem 18. Geburtstag im Pub, die gesagt hat, ach, versuch's doch mal in Braunschweig. Es gibt jetzt diese IGSen in Deutschland, die sind so ganz liberal. Da habe ich mich dann überreden lassen und bin nach Braunschweig zurückgezogen, nach einem halben Jahr England. Und habe dann da eben die Schülerband. Jetzt sind wir wieder bei der Schülerband Schülerband gegründet. Ja.
Leichter Kulturschock, wenn man irgendwie gerade ein halbes Jahr in Amsterdam war, ein Jahr in London und dann wieder nach Braunschweig kommt.
Und dann Braunschweig, ja. Man fällt auf. Aber es war tatsächlich eine tolle Schule, die auch, also die nichts dagegen irgendwie, also man fiel ja wirklich auf, weil eben alle anderen ganz normal, brav und lieb aussahen oder beziehungsweise damals Anfang der 80er war so dieser Parker-Jeans-Look. Also man trug Parker-Jeans und langweilig. Und dann kamen eben die Punks und die rührten eine Menge Hass in der Bevölkerung auf.
Hast du denn eigentlich, warst du in London auch mal in der Boutique von Malcolm Glaren?
Du meinst auf der Kings Road oder so. Und ich bin da vorbeigegangen, hab
dann,
reingeguckt.
Später noch, ne?
Ja, es war ja schon teuer, ne? Ich konnte mir das nicht leisten.
Das war schon teuer, ne?
Ja.
Krass.
Also ich habe dann selbst meine Sachen kaputt gemacht. ich habe so eine tolle Tartan-Trousers habe ich gehabt mit so Verbund, weißt du?
Ja,
so.
Ja.
Dieses SM-Ding so ein bisschen. Ja. Da habe ich eine cool und dann, ich weiß gar nicht, aber das habe ich mir, glaube ich, erst später gekauft. Das muss dann 83 oder 82 gewesen sein. Irgendwann kam ja auch Boy George und der hatte diese coole Mode, wo auch so die Hosen so ganz weit runter gingen und sowas Afrikanisches. habe ich mir auch mal gekauft. Ja. Das sind so ganz besondere Sachen, die ich dann irgendwann verschenkt habe.
Ist Max sauer.
Meine Töchter könnten mich ermorden. Die finden das sowas von bekloppt, dass meine alte Lederjacke, mein Netzanzug, diese ganzen Sachen, dass die einfach weg sind.
Ja, das verstehe ich. Dann warst du jetzt als Punk in Braunschweig, hast irgendwie die große, weite Punkwelt gesehen, warst in Braunschweig an einer Schule, die, wie du schon gesagt hast, etwas entspannter war als auch in Hannover oder so. Also die war so, das waren so 68er. Das war so
ja, die da unterrichtet haben. Ja. Das waren 68er und die waren eben sehr freundlich. Ja. Da bin ich richtig aufgelebt, richtig gut geworden in der Schule. Bin dann aber trotzdem vorm Abi abgegangen.
Ja, ich wollte gerade sagen, gab es da kurz den Gedanke, ich könnte dieses Schulding doch vielleicht durchziehen und dann aber auch wieder keine Chance?
Ja, ich musste sofort mit Hansaplast auftreten. Das war mir dann wichtiger.
Ja, verstehe. Das war
so eine Sogwirkung.
Ich finde das auch interessant, weil du hast dann, wie gesagt, die Band gehabt, Schleim oder Slime. Wir wissen es nicht. Es gab ja dann später nochmal eine andere Punkband namens Slime. Dann seid ihr aufgetreten auf so einem Festival in Hannover, wo auch Hansaplast damals, die gab es schon, auch aufgetreten sind. Mhm. Und da hat damals noch die Schlagzeugerin gesungen.
Ja.
Und die hat dann gesagt, die hat dich gesehen und gesagt, willst du nicht bei uns singen, weil dann kann ich besser Schlagzeug spielen.
Ja, genau, dann kann ich mich mehr aufs Schlagzeug konzentrieren und daraufhin haben wir uns dann mal verabredet in Hannover im Übungsraum und das war gleich so lustig und passte.
Aber da ist ja die große Frage, was war mit Schleim? Was haben deine Bandkolleginnen von Schleim gedacht, dass du einfach zur nächsten Band gehst?
Ja, ich glaube, das war in Ordnung. Guck mal, das war insgesamt ja auch nur so ein Dreivierteljahr oder so ein Jahr.
Ja.
Und wir hatten unseren großen Auftritt in der Schule, das ist gut angekommen. Und ich glaube, ich bin ja dann abgegangen von der Schule und auch direkt nach Hannover zurückgezogen. Und insofern
da waren die Connections nicht mehr.
Die Connections waren da nicht mehr so da. Ja. No Social Media, nur Telefon.
No Hard Feelings in dem
and
Fall.
No Hard Feelings, no hard nein. Feelings,
sehr gut. Und mit Hansaplast ist es ja dann, deswegen sage ich halt, dass du, oder deswegen finde ich, kann man auch sagen, dass du den Punk nach Deutschland gebracht hast. Weil Hansaplast ist ja dann sehr schnell sehr groß geworden, sehr populär geworden.
Ja, in einer bestimmten Szene, ne? In dieser Punk-Szene.
Aber ihr habt ja auch direkt 20.000 Alben, glaube ich, vom Debüt verkauft, was ja schon ordentlich ist für so.
Ja, ich habe mich da damals nicht so drum gekümmert. Ja. Mir war es auch so ein bisschen egal.
Das ist mal die beste Einstellung, die man haben kann, glaube ich.
Ja, was schön war, dass wir eine Zeit lang, ich glaube so 3 Jahre, konnten wir uns Geld auszahlen.
Ja.
Und das war irgendwie super. Das waren im Monat 1.000 Mark. Und das war für mich unglaublich. Mhm. Ne? Und als wir dann eine Pause gemacht haben bei Hansaplast, weil Bettina ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat, da bin ich eben von dem Geld wieder nach England gegangen und habe meine A-Levels gemacht in einem Jahr, also Englisch A-Level und German A-Level, weil ich dann gedacht habe, vielleicht bleibe ich ja da. Bin dann aber wieder zurückgekommen für die dritte LP, das dritte Album von Hansaplast. Genau, und bin dann doch in Deutschland zunächst erstmal geblieben.
Das ist aber, das dritte Album war auch das letzte Hansaplast.
Das war das letzte, genau.
Genau. Danach habt ihr die Band dann aufgelöst.
Ja, Ende 83 war die Band aufgelöst.
Warum eigentlich so früh? Weil eigentlich war das ja so eine Zeit, also 82, 81 ging die Neue Deutsche Welle los. Aber so eine Art verschrobener Punk irgendwie auch überall stattfand und plötzlich so groß wurde und so. Und da habt ihr einfach gesagt, du, kein Bock mehr.
Ja, also wie gesagt, was meinst du mit verschrobener Punk? Also dieses lustige Hahaha, das war nicht so meins.
Das stimmt, ja.
Ne? Und das, was aus Amerika rüberkam, war auch nicht, also fand ich jetzt nicht ganz so toll. Und dieses, was war da noch? Ja, also dieses Lustige, wie gesagt, irgendwie überflüssig. Und ich fand dann mehr so diese Darkside-Geschichten besser. Das sieht man ja auch ein bisschen am dritten Album oder hört man ein bisschen am dritten Album. Mhm. Und ja, aber die anderen hatten dann auch andere Pläne. Ich hatte meinen Plan, ich habe ja dann ein Kind zur Welt gebracht. Mhm. Und dann nochmal eine zweite Pause für Hansaplast wäre ein bisschen zu viel gewesen. Und da wir uns über die musikalische Richtung auch nicht so einig waren, haben wir uns dann aufgelöst.
Du hast ja dann relativ lang auch gar keine Musik mehr gemacht oder zumindest nicht öffentlich.
Nicht öffentlich Musik gemacht, ja, privat immer schon weiter, aber öffentlich nicht.
Und das hast du gar nicht vermisst. Das ist etwas, was mich die ganze Zeit puzzelt.
Sag mal so, ich hatte keine Zeit gehabt, es zu vermissen. Ich war so völlig in Alltagssorgen aufgelöst. Also ich war ja dann irgendwann auch alleinerziehend und hatte keine Ausbildung, hatte kein Studium und nur meine A-Levels. Davon konnte ich mir, glaube ich, nicht so viel kaufen. Und dann, ja, ging das einfach los, dass ich gedacht habe, ich will jetzt nicht zu Hause sitzen und da irgendwie, ja, vergammeln, sondern ja, ich möchte nochmal irgendwie doch eine Ausbildung haben. Und habe dann eine Ausbildung angefangen. Und mein Kind natürlich morgens um 6 aufstehen, Kind in die in Kindergarten, schnell zur Arbeit, nach der Arbeit dann zurück. Da hatte dann meine Mutter oder meine Tante hatte dann übernommen und das Kind aus dem Kindergarten abgeholt, weil Nachmittagsbetreuung gab es noch nicht. Mhm. Ne? Und ja, insofern war so viel zu tun, dass ich es erstmal nicht vermisst habe. Und als das Kind dann älter war und ich einen festen Job hatte, zum ersten Mal so richtig toll, der mir auch sehr gefallen hat. Da habe ich dann in der Firma mit 600 Mitarbeitern haben wir eine Band gegründet. Mhm. Da war ich dann wieder als Sängerin dabei. Insofern, wir haben dann so Coverversionen von Skanke Nancy, habe ich dann mit reingeschmuggelt und sowas. Ja, das war eine gute Zeit. Und irgendwann, als wir dann in Münster gelebt haben, bin ich dann mal angesprochen worden von einem Freund, ich sei doch die Sängerin von Hansaplast, das hätte er jetzt erst rausgefunden, das sei ja irre, ob ich nicht mal in seine Show kommen wollte, ein bisschen darüber zu sprechen, und da lebte das dann alles so wieder auf. Nee, stimmt nicht ganz. 2005 hatte ich schon den Gothic-Kontakt durch meine älteste Tochter. Ja. Das war auch schon, da stand ich auch auf der Bühne tatsächlich, da habe ich den Monstertanz nochmal live aufgeführt mit Bloody Dead and Sexy. Ach, es war super.
Ich finde das so faszinierend, weil quasi dieser erste Part, also bis zum Ende von Hansaplast, sagen wir mal, ist so davon bestimmt, dass du so einen super krassen Freiheitsdrang hast und dass du dieses Punk-Ding auch komplett auslebst und leben willst und erleben willst und so. Mm. Und dann rutschst du plötzlich in so eine totale Bürgerlichkeit.
Ja, ich glaube, das bringt zu viel Freiheit mit sich, dass man irgendwie drüber nachdenkt, wie sieht das jetzt eigentlich für mich aus? Was brauche ich? Und ich hatte, weil ich so viel Freiheit war, dann irgendwann die Sehnsucht, wie so eine Art Geländer zu haben, an dem ich mich festhalte oder auch zu teilen. Ich fühlte mich immer so allein und wollte irgendwie wirklich ein Teil der Gesellschaft sein. Und ja, und diese Sicherheit, über die ich mich lustig gemacht habe, ich habe ja im Grunde den Song deshalb geschrieben, weil ich mich selbst immer mit dem Thema beschäftigt habe. Warum fühle ich mich, wie ich fühle? Warum ist das nicht ganz toll? Und warum füllt mich das nicht total aus, diese Freiheit? Nee, ich muss irgendwo auch einen Platz in der Gesellschaft haben. Also ich brauche das für mein persönliches Wohlbefinden und mein sicheres Gefühl. Mhm. Habe ich das jetzt so, ich weiß nicht, ob ich das so richtig gut darstelle, aber dieses ganz Wilde, also wenn ich jemanden sehe, der früher schon in meinem Zeitalter damals Punk gewesen ist und jetzt immer noch, ja, also wenn der ein wildes Leben gehabt hat, dann frage ich mich immer, auf Kosten von wem, ja? Und ich wollte eben für mich selbst Verantwortung übernehmen erstmal und dann wollte ich vor allen Dingen für mein Kind verantwortlich sein. Mhm. Und das war so ein ganz starker Drang in mir.
Ich finde es faszinierend, weil ich vergleiche das ist nicht so ganz vergleichbar, aber ich vergleiche das so mit, wenn man, ich bin quasi mein Lebenslang selbstständig, ich arbeite mein Lebenslang selbstständig und ich habe immer wieder so kurze Phasen, wo ich denke so, es wäre so schön, wenn ich so einen geregelten Job hätte, wo ich ein festes Einkommen habe, wo ich irgendwie jeden Tag hingehe, wo ich weiß, wo mein Tag strukturiert ist und so und ich weiß, was ich zu tun habe irgendwie so. Also man hat immer, das ist ja immer dieses, the grass is always greener, also man hat immer diese Sehnsucht nach
der anderen Seite. So ist es, genau, nach der anderen Seite.
Genau.
Also als ich ganz frei war, hatte ich eine Sehnsucht, wieder auch eine Sicherheit zu haben. Als ich eine Sicherheit hatte, habe ich irgendwann gedacht, ich möchte auch wieder Freiheit und jetzt sitze ich hier.
Ja. Jetzt sitze ich hier bei mir in der Wohnung.
Ganz frei.
So endet es dann. Aber ich finde das, also ich finde das toll, weil man das in den meisten Fällen nicht macht. Also man löst das eigentlich nie ein und du hast das aber trotzdem irgendwie gemacht. Das ist ja, das finde ich einfach extrem faszinierend. Das ist spannend. Dann, du hast gerade erzählt, 2005 hast du dann das erste Mal wieder Musik gemacht, weil es eben diese Goth-Dark-Rock-Band gab.
Genau, die hatten mich angesprochen über meine Tochter und
Und dann hast du da mal wieder so ein bisschen so reingeschnuppert. War das auch so eine Initialzündung oder hast du danach erstmal wieder, ach ja komm, das war jetzt einmal so ein Spaßprojekt und jetzt mache ich wieder mein Ding? Weil bis heute ist da ja immer noch einige Zeit vergangen. Sind jetzt auch schon wieder 18 Jahre.
Wow.
Ja.
Also ich denke so, diese Musik oder die Affinität zur Musik, das ist ja immer in mir drin gewesen. Das war ja nie weg. Natürlich geht das dann in den Hintergrund. Und wenn eben andere Dinge da sind, die mich mehr beschäftigen, dann ist das eben so. Aber ich bin ja sehr geduldig und ich habe dann einfach abgewartet. Naja, und ich habe ja auch einen Austausch über Musik, eben über meine Familie, die, da bin ich, gucke ich natürlich immer, was haben die drei Töchter, was hören die gerade so, und wir unterhalten uns viel über Musik. Und das, also wie gesagt, ich bin ja nie wirklich weg, wenn ich nicht die Möglichkeit habe aufzutreten, ja, dann ist das eben so. Aber ich habe ja zum Beispiel noch eine Chance ergreifen dürfen, das war dann mit den Razor Smiles, eine Band, die in Osnabrück wohnen. Und da hatte mich damals Höni, das ist der, der veranstaltet so ein Punk-Festival, hatte mich angerufen und gefragt, hast du nicht mal Lust aufzutreten mit Hansaplast? Und dann habe ich gesagt, nee, mit Hansaplast geht nicht. Ich habe auch keine Band. Und dann hat er gesagt, ach, das ist da in der Nähe von dir, Osnabrück. Ich kenne da Leute und mit denen kannst du auftreten. Und dann habe ich die besucht und dann haben wir ein paar Songs zusammen gemacht und das sind wir eben aufgetreten. Ja. Das war natürlich alles irgendwie unwirklich, aber diese Gefühle der Unwirklichkeit oder auch der Angst, die kenne ich ja, ist mir ja vertraut, wie das ist, wenn man so aus dem Nichts plötzlich auftritt. Das war wie mit Hansaplast plötzlich vor 1000 Leuten da in der Markthalle aufzutreten. Mhm. Ich meine, hallo, ne? Hatte ich vorher auch noch nie gemacht. Aber das sind so Gefühle, die sind irgendwie vertraut. Und deshalb war das für mich auch nicht wirklich groß ein Problem, dann auf dem Höni-Festival aufzutreten. Ich muss jetzt in meinem Alter so ein paar Kniffe und Tricks anwenden. Ich habe die zum Beispiel gebeten, ob wir vorher das ganze Programm nicht nochmal akustisch durchspielen können, damit ich es auch wirklich nicht vergesse. Das war super.
Ja.
Und ja, also eine liebe Band, mit der habe ich ein paar Auftritte gemacht und dann war es eben wieder vorbei, weil ich dachte, nee, ich will ja jetzt nicht nur Hansaplast-Songs nachspielen. Das finde ich irgendwie blöd. Also das ist vorbei. So, ne? Und ja, und dann habe ich mich eben wieder anderen Dingen zugewandt. Und als dann dieser Herr Max Gruber eines Tages am Telefon war, ganz old school, und mich gefragt hat, ob ich ihn nicht mal in Berlin treffen könnte, ob wir nicht mal was ausprobieren können. Da war das toll und ich habe auch erstmal geschaut, was macht Max für Musik und passt, könnte da irgendwas passen, und habe mir ein Konzert von ihm angeschaut und angehört und fand es super. Und so, das ist dann eben auch organisch gewachsen.
Ja. Deine Töchter haben dir auch sehr zu Max geraten.
Du bist ja wirklich gut informiert. Ja.
Die haben auch keine Drangsal gehört. Max.
Yo.
Was
du
geht,
Digga? Du bist noch da.
Ja, ich höre zu.
Hast du das schon oft gehört? Ich weiß nicht, wie die Interviews laufen, wenn ihr für die Benjamins Interviews gebt, ob dann Leute immer erst Annette ausführlich befragen und dann.
Was ja auch Sinn macht.
Ja, auf eine Art, ja.
Total, und das ist ja auch schön. Ich bin es, ob meiner Solo-Projekt, nenne ich das jetzt mal, gewöhnt, immer sehr viel selber reden zu müssen über alles. Und das war am Anfang ganz aufregend und dann später nicht mehr so. Und irgendwann wurde es, dare I say, sogar etwas lästig.
Wirklich?
Ja. Und was mich an einer Bandkonstellation unter anderem auch gefreut hat, war, dass eben nicht ich Fragen beantworten muss und dass ich nicht die Frontperson bin, sondern dass es da jemanden gibt, der schon eine sehr einflussreiche musikalische Vita irgendwie hatte. Und natürlich wollen die Leute wissen, so, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass jetzt nicht alle mitgekriegt haben, dass du das Bloody Dead and Sexy Cover gemacht hast und dass nicht alle auf dem Höni-Festival waren. Und natürlich wollen, wie gesagt, die Leute dann wissen, 40 Jahre danach, was geht. Weiß nicht, was ich damit sagen wollte.
Wie
die Interviews normalerweise laufen. Ich versuche tatsächlich für einige bestimmt überraschend, bin ich tatsächlich immer der sagt, nein, ich mache nichts. Also gerade in der Bandkonstellation habe ich, glaube ich, in 90% der Fälle gesagt, das soll jemand anders machen. Nicht ob Abscheu oder weil mir das Medium nicht getaugt hat, sondern einfach so, ey, ist doch super. Ich kümmere mich gerne um die Abrechnung, aber die Interviews, die könnt ihr machen. Ja.
Und du kümmerst dich gerne um Abrechnung?
Ja.
Wirklich?
Ja. Falls du Hilfe brauchst.
Ja, sehr gerne. Können wir gleich nochmal alles, durchgehen. Ich finde das immer Albtraum, diese Orga-Sachen.
Ich finde die immer sehr logisch und deswegen bilden die so einen angenehmen Gegenpol zur Kreativarbeit, die ja oftmals Irrungen und Wirrungen hat, durch die man sich irgendwie durchschlängeln muss. Und so eine Einkommenssteuervoranmeldung, die finde ich relativ logisch.
Ich krieg sofort Gänsehaut.
Ja, tut mir leid. wie gesagt, ich finde das der Part von, ich habe dann irgendwie ich hätte dich irgendwie da aus der Versenkung geholt und so, wie das da manchmal steht. Das ist
Quatsch.
Ja, das ist mir auch ein bisschen unangenehm und es ist mir ehrlich gesagt auch, ich finde es auch immer ein bisschen lästig, dass das so dass es so herausgearbeitet wird aus dieser Bandkonstellation. Und also, wenn nicht Julian, Charlotte und Thomas sich bereit erklärt hätten, dieses Quintett zu vervollständigen, dann wäre das wahrscheinlich...
Wird es nicht geben.
Ja.
Nee,
ja,
genau.
Wir haben versucht, es zu zweit zu machen und dann klang es fairerweise wie Drangsal-Songs, die ich auch alleine am Computer mache mit deiner Stimme drüber. Und wir haben beide nach 2 Stunden gesagt so, nee, so nicht. Obwohl ich diesen einen Song, den wir da gemacht haben, den vermisse ich so ein bisschen.
Ja.
Aber gut.
Wird meine B-Seite.
Maybe.
Aber wie bist du denn drauf gekommen, Annette anzurufen? Du bist ja selber erfolgreicher Musiker, eben wie gesagt als Drangsal unterwegs, sehr geliebt und gefeiert von Kritiken.
Wie du auf Facebook 2018 mal gesagt hast, Bosse für Leute, die lieber schwarz tragen.
Das habe ich gesagt?
Ja.
Ach, krass. Ja, kann sein. Also ich will es nicht.
Habe ich mir gemerkt.
Verneinen. Ich will es nicht verneinen.
Ja, alles gut. Ich fand es immer, ich habe es gelesen und war so, ich sollte wahrscheinlich böse sein, aber es stimmt.
So, und der Boss war auch schon hier, das ist ja ein wahnsinnig feiner Kerl, muss man ja sagen.
Der ist super cool.
Alle Liebe an Bosse.
Und alle lieben Bosse, weil der ist einfach auch ein Spitzenkerl.
Ja. Naja, absolut.
Ich kam darauf, also ich habe, glaube ich, so wie ich mich erinnere, also der Name Hansaplast, der ist einem, wenn man musikaffin ist und gerade deutschsprachige Musik der 80er Jahre, wenn man sich damit etwas auseinandersetzt, dann begegnet man dem Namen, glaube ich, zwangsläufig. Für mich war es dann so, 2014 oder 15 habe ich auf YouTube Pop 2000 nachgeschaut. Mhm. Was eine Doku-Serie war, ich weiß leider nicht mehr, welcher Sender die produziert hat, aber...
Ja, war es sogar RTL 2? Also ich weiß noch...
Sowas, ja.
Legendäre Doku auf jeden Fall.
Es war tatsächlich echt recht geschmackvoll und ich habe mir dann, weil ich in der Zeit gerade anfing, die Songs für mein erstes Album zu schreiben und die ja sehr krasse 80er-Jahre-Anleihen haben, da habe ich mich viel mit der Musik aus der Zeit auch beschäftigt und habe dann die Pop 2000 Folgen über die 80er Jahre geguckt und dann geht es irgendwann natürlich auch um Punk und neue deutsche Welle und da fiel unter anderem auch der Name Hansaplast und dann sieht man eben eine Aufnahme von Annette im Rockpalast mit
legendärer Auftritt.
So einer Mackie-Frisur und den Hosenträger hattest du da an, aber verkehrt herum.
Ja, und über Kreuz.
Genau. Und da hört man dich eben so einen gellenden Laut machen ins Mikrofon und du hast so ein Delay, so ein Slap-Echo auf den Vocals. Da hört man das. Ja, astrein! Und es ist so ein ganz kurzer Ausschnitt, den man da sieht, weil es ist irgendwie so ein Supercut von so ganz vielen NDW-Punk-Sachen.
Ja.
Und da war ich halt direkt so, okay, krass, wer ist das?
Ja.
Und dann zum Glück und auch zum Pech, wie man es nimmt, bin 1993 auf die Welt gekommen, ich bin jetzt 30 und hatte dann 2014 natürlich schon alles auf dem Silbertablett. Spotify war noch nicht so ein Ding, aber das war eben auch, dann YouTube war dann halt irgendwie so Promised Land, weil es noch nicht so beherrscht wurde von so Firmen. Also eigentlich konnte jeder alles hochladen und es wurde nicht geblockt oder so. Jetzt, wenn man ja irgendwie, wenn ich meine eigenen Songs auf meinen YouTube-Kanal hochlade, dann kriege ich erstmal so einen Copyright-Strike und muss dann Universal fragen, ob sie das bitte freigeben. Also das gab es halt einfach nicht, diese Mechanismen und so war die komplette Hansaplast-Diskografie auf YouTube oder zumindest große Teile davon irgendwie available. Auch der Rockpalast-Auftritt, den Rest habe ich mir dann irgendwie in Plattenläden besorgt und fand es super, super gut. Ja, und das hat mich immer begleitet und auch sehr beeinflusst in meinem Songwriting. Also Stücke wie zum Beispiel Rank Xerox. Ich mag einfach auch zackige Musik und ich mochte aber, dass es trotzdem catchy war, ist es halt auch. Ja, und dass ich dich angerufen habe, weil Jan Müller dich in seinen Podcast eingeladen hat, das stimmt nicht. Ich habe dir nämlich vorher, das steht so in dem Pressetext von Thorsten Groß und das war uns auch damals schon bewusst, dass es so nicht stimmt, aber es ist ja auch egal.
Jetzt wird die Wahrheit aufgedeckt.
Ja, die Wahrheit
mit
ist
Thorsten
eigentlich,
war ich gerade auf Wacken übrigens.
Oh, und wie war das?
Ich habe gerade einen Podcast über Wacken gemacht. Das war
ah
super.
Ja, stimmt.
Na, wir waren zusammen auf Wacken, das war ein sehr großer Spaß.
Aber es war auch matschig.
Es war sehr matschig, aber wir sind reingekommen und...
Sag mal, geht das eigentlich irgendwie 6 Tage oder so?
Es geht von Montag bis, also Samstag ist dann der letzte Tag.
Aber da spielen die ganze Zeit Bands?
Nee, also Montag ist erstmal nur so eine, ich glaube so eine Art Late-Night-Show oder so, ist auch nur eine Bühne bespielt und dann werden quasi, gehen jeden Tag immer mehr Bühnen auf und ab Donnerstag sind dann alle 8 Bühnen bespielt.
Okay,
oder so.
8?
Ja, wow. Das ist richtig krass. Okay. Ja, das ist richtig krass.
Wahnsinn, aber es ist ja auch immer ein sehr üppiges Line-Up. Ich wollte da oder möchte da auch irgendwann
Ich habe zuletzt so ein Festival gesehen, irgendwie in meinem Instagram-Feed, wo ich gedacht habe, dass du da bestimmt auch hin willst, in L.A., ich glaube so am Strand ist ein Festival, wo so Tears for Fears, B-52s, wo sie all diese
Sinti-Bands
spielen.
Wie heißt es denn? Ich habe davon auch
Crazy Line-Up.
Ja, und dann gab es auch dieses Sick New World, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, dieses New Metal Revival Festival, wo halt alle, und wenn ich alle sage, meine ich alle, alle New Metal Bands, von Cold Chamber über Kitty.
Okay, wow. Also Kitty, stimmt.
Ja,
oh, du bist Kitty, ein Kitty-Tattoo.
Ja, ein riesengroßes
nice.
Filter und also
Filter,
alles.
Und krass.
Ja, alles einfach. Naja, die Wahrheit ist, ich hatte dir schon mal bei Facebook geschrieben. Ich habe einfach gegoogelt, dann bin ich auf dieses Bloody Dead and Sexy Cover gestoßen und das Höni-Ding war, glaube ich, etwas später. Also ich glaube, ich müsste dir Tatsache davor geschrieben haben. Und
was habe ich da geantwortet?
Das war 2017.
17 sogar.
Und dann bist du auf das Konzert gekommen.
Genau, in
und München. Dann war ganz lange nichts. Und dann kam aber dieses Höni-Festival und dann warst du bei Jan im Podcast.
Und dann war ich bei Jan und da habe ich...
Irgendwie, waren wir dann schon am Proben, I guess. Aber es ist auch völlig irrelevant, was wann passiert ist, um ehrlich zu sein. Aber,
ich finde es so spannend und weird, wie das dann zusammenkommt. Also,
ja, aber also ne, natürlich ist es dann so, keine Ahnung, okay, es muss irgendwie in einer Bandkonstellation erarbeitet werden, war der Gedanke. Und dann ist es irgendwie Supergroup.
Aber es ist organisch gewachsen.
Ja, Supergroup ist so ein blöder Begriff, weil natürlich greife ich auf Leute zurück in meinem
Umfeld,
von denen ich weiß, dass sie irgendwie wahrscheinlich auch Hansaplast-Fans sind. Und zuerst habe ich Julian gefragt, weil ich wusste, der ist halt Fan und der ist auch per Gesetz verpflichtet, jede Band, die es noch nicht gibt, zu gründen. Ich meine, Julian hat 100 Bands und er hat auch direkt Ja gesagt und dann fiel ihm wieder ein, dass Thomas Götz eben auch Hansaplast, großer Hansaplast-Fan ist. Oder er hat es irgendwie, weil die beiden auch Musik zusammen machen und befreundet sind, ihm gegenüber erwähnt und er meinte, ey, wenn ihr einen Drummer braucht, ich mach's sofort. Mhm. Was natürlich toll ist, weil Thomas nicht nur ein fantastischer Schlagzeuger ist, sondern ein fantastischer Musiker, der kann fürchterlich gut Klavier, Gitarre spielen, der singt.
Keyboard.
Wie ein Engel.
Ja, ganz toll. Ja. Ja, ja.
Und Keyboards war dann immer so ein bisschen...
Naja, das ist jetzt nicht, war nicht seine...
War
das, ja, das
holprig, sag ich mal. Also nicht Thomas jetzt, sondern die Stelle zu besetzen, weil das hat einige Anläufe gebraucht, bis sich da jemand gefunden hat, der auch bleibt. Ja,
aber ich denke mal, als wir uns das erste Mal getroffen haben als Band oder das zweite Mal, wenn das dann nicht irgendwie gefunzt oder gefunkt hätte, dann wäre es das auch gewesen und das wäre auch in Ordnung gewesen. Ja. Aber ich bin dann auch immer nach Hause gefahren und habe gedacht, boah, hoffentlich wollen die weitermachen, hoffentlich.
Ich habe aber schon das Gefühl gehabt, dass es dir, oder dass es so lange, ich formuliere es mal so, dass es zumindest so lange gedauert hat, hat es ja auch, dass du immer genug Zeit hattest, Zweifel zu hegen, ob das denn doch so eine gute Idee ist. Weil du bist schon ein Mensch, würde ich sagen, der viel abwägt, der sich nicht so, vielleicht im Gegensatz zu früher, wenn man das jetzt gerade gehört hat, sich nicht mehr so in Dinge reinstürzt, kopfüber, sondern immer sollen wir wirklich, ist das wirklich gut, ist das wirklich schlecht? Und ich weiß noch, du warst immer wieder so, ja, klappt das jetzt wirklich, bringen wir das wirklich raus? Und du hattest, glaube ich, bis du diese Schallplatte in den Händen hieltest, wirklich noch Zweifel, ob das tatsächlich klappt, weil es halt so lange gedauert hat.
Es hat unheimlich lange gedauert und ich war so verliebt. Ich war so verliebt in die Band und dachte und konnte immer mein Glück überhaupt nicht fassen.
Ja. Also nach knapp 4 Dekaden Absenz mehr oder weniger waren dann die 2 Jahre, die es jetzt gedauert hat, bis es dann auch rausgekommen ist, die waren jetzt zu viel.
Ja, und das musste ich, ich musste mir das dann auch immer zwischendurch wieder sagen. Also die sehen das auch auf so einem anderen Zeitlevel. Ne? Ja. Meine Zeit, die vergeht plötzlich schnell.
Ja.
Und das kann ich aber Menschen, die jünger sind, nicht so klar machen.
Mhm.
Und da versteht man sich, da ist man auch nie auf einem Level, so vom Verständnis her.
Ja.
Worüber ich ja auch einen Song gemacht habe.
Ja, aber ich finde so, also der Cryptkeeper, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen uns beeilen. So machst du manchmal. Dabei bist du jetzt, also ne?
Ja.
So, schon, der Greis schon am Tropfen. Schnell, die Platte muss rauskommen. So,
deshalb haben wir auch ein EP gemacht. Ich hatte einfach keine Zeit, ne?
Nein, aber ich denke dann immer so, wenn man sich jetzt mal umschaut, irgendwie im Rock, da sind viele Menschen in deinem Alter oder älter. Ich bin ja großer Tool-Fan und Maynard Keenan ist, glaube ich, auch über 60. So, it's fine.
Ja, aber
ich verstehe aber, was du sagst, oder ich verstehe es eben nicht, was du sagst, dass man dann ein anderes Gefühl hat, was noch möglich ist oder wie viel Zeit man da auch noch rein investieren möchte, perspektivisch über die nächsten 5 bis 10 Jahre oder so.
Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Ist schon schlecht, die Frage. Die
aber es ist ja auch, ich meine, wenn man sich so lange quasi aus diesem Geschäft rausgehalten hat und dann was hat, was einen selber so begeistert, dann will man ja auch, dass das so schnell wie möglich so viele Leute wie möglich hören. Und,
also
und man das
vom Grundsatz
kann.
Her müsste ich nach Berlin ziehen und müsste mindestens 3 Tage pro Woche immer Musik machen.
Ja.
Das wäre, glaube ich, das wäre das Größte. Aber tja.
Machst du nicht.
Ich werde wohl nicht nach Berlin ziehen. Also da müsste ich noch dann aus anderen Quellen Geld bekommen. Und das ist dann alles nicht mehr so einfach, so wie die Dinge früher waren. Ne?
Aber man kann doch heutzutage arbeitet man doch irgendwie online sehr entspannt und gut zusammen.
Das machen wir nicht so. Wir sind wirklich alle zusammen im Probenraum. Und das ist ja auch unsere Technik oder was uns so begeistert. Wir improvisieren. Wir fangen, also weiß ich nicht, Julian fängt
Sag
an mit dem Bass.
J-Wort.
Und was? Das was?
Das J-Wort.
Jammen.
Danke.
Nein, das habe ich extra nicht gesagt.
Man denkt halt immer an so.
Ja, es hört sich
man denkt immer an so Mit-40er weiße Leute mit Geheimratsecken, die so Reggae machen, wenn man das Wort
wenn man
Jam
sagt.
Oder? Is it just me?
Wir hatten früher in der Band immer, wenn wir so geprobt haben und so Songs geschrieben haben und dann kam zum Beispiel der Schlagzeuger, hat so einen Phil gespielt, weil er irgendwie so eine Idee hatte, haben wir immer gesagt, boah, du Musiker. Das war immer die größte Beleidigung, die es gab.
Nein, ich habe manchmal, wenn ich so einen Gesamtklang dann von allen im Ohr habe, dann fällt mir halt spontan auch was ein, was ich dazu singen kann, irgendeine tolle Melodie und dann meine Texte, die ich dann habe, die schneide ich dann so zurecht.
Ich finde das wahnsinnig inspirierend, wie schnell du reagierst auf Musik, weil ich bin jemand, der sich 3 Jahre über so eine Zeile verkopft und so. Bevor ich das jemandem zeigen kann, muss ganz viel Zeit vergehen und es muss so geworkshoppt werden und ich versuche jede Möglichkeit irgendwie zu eruieren. Und für mich wäre das, ich würde da einen immensen Druck verspüren, wenn so 4 Leute halt vor sich hinspielen. Und ich meine, es ist halt irgendwie einfacher, irgendeinen Akkord zu spielen. So. Als jetzt, weil die Stimme hat ja immer den Vor- und Nachteil hier auch wieder, dass sie die Bürde des Wortes tragen muss. Also es ist ja nicht nur, was du singst, wie du singst, sondern auch
was
du singst.
Genau.
Und ich finde es immer krass, wenn man dann einfach so, ach, jetzt singe ich mal irgendeine Zeile. Und es wird ja von keinem in der Gruppe auch so hinterfragt. Erstmal, bis ich dann komme und deine Texte kritisiere und auseinanderschneide und wieder zusammensetze. Und
ja, das mache ich auch schon selbst, dass ich sie editiere und wieder neu zusammensetze. Da bin ich dann abends im Hotel hier und höre mir das nochmal an und überlege mal, wie die Wörter anders sich dann besser anhören. Und da bekomme ich eben von einigen aus der Band auch mal eine Anregung, ne, dass man irgendwie das vielleicht nicht oder so.
Gleich diplomatisch.
Aber das ist aber diplomatisch, weil ich sehe es ja so als Gesamtwerk. Also ich bin so, ich liebe das so im Team zu arbeiten. Ha, das ist mein Lieblingsthema eben.
Teamwork makes the dream work.
Genau, ich möchte was mit Menschen machen. Meine Töchter damals, es muss was mit Menschen sein und so. Aber tatsächlich ist es ja so. Letztendlich sind es Menschen und mit anderen Menschen gemeinsam kommen echt die kreativsten, tollsten Ideen. Also auch Textideen sind im Proberaum entstanden.
Ja, das ist ja auch so, dass oft Texte dann auch durch die Arbeit mit Leuten entstehen, die mit Texten gar nichts zu tun haben. Also so auch andere Bandmitglieder, die jetzt nicht texten oder so, die dann aber trotzdem irgendwie eine kurze Idee haben oder irgendwie auf irgendwas reagieren, was einem dann selber hilft, das nochmal in so eine Perspektive zu rücken. Ja,
nimm das mal als Bridge oder nimm das als Refrain oder irgendwas. So, das ist auch hilfreich. Also ja, ich empfinde das als Bereicherung.
Wieso eine EP? Wieso habt ihr kein Album gemacht? Also, haben die Songs so lange gebraucht, tatsächlich, die einzelnen Songs?
Ich glaube, am Ende des Tages ist es eine ganz langweilige Erklärung, weil alle Menschen in der Band in anderen Projekten oder anderen Leben auch noch stecken. Es gibt Familie, es gibt Touren, es gibt mitunter noch 4, 5 andere Bands. War es immer sehr schwierig, überhaupt einen Zeitraum zu finden, wo man sich intensiv mit Songwriting auseinandersetzen kann und Ideen auch ausarbeiten kann zusammen. Weil es bringt halt nichts für uns so konstruiert zu arbeiten, so, ich mache jetzt mal was, dann schicke ich das rum, dann macht wieder jemand anders was. Weil es nicht die Principal Songwriter in dem Projekt gibt. Es entsteht halt wirklich alles nur durch den direkten Austausch. Und dann haben wir einfach die 5 Songs genommen, die am weitesten waren und haben gesagt, okay, auf die konzentrieren wir uns jetzt, weil das schaffen wir. Und es liegen mitunter noch 7, 8 Skizzen rum. Jetzt haben wir wieder uns, wann war das, vor 2 Wochen oder so getroffen, für ein paar Tage und wieder 2 Skizzen gemacht und die man hätte ausarbeiten können. Aber ich glaube, das ist ja auch bei allen Bands so, dass man dann eher zu den Songs tendiert, die schon am weitesten sind und die sich irgendwie sehr klar aus diesem Nebel abzeichnen und dass man jetzt nicht sagt, okay, nee, lass die mal weg, wir machen jetzt die irgendwie seit 3 Sessions nicht richtig aus dem Quark kommen wollen, dann war es einfach so, okay, komm, das, ne, weil wir dann auch schon, jeder hatte irgendwie in anderen Interviewsituationen oder zu Freunden und Bekannten geplappert, dass es diese Band gibt und dann war es, glaube ich, auch an der Zeit, dass man
irgendwas mal veröffentlicht.
Ja, dass man sagt, so, okay, das passiert jetzt halt wirklich, bevor das dann irgendwie so versagt.
Aber wir hatten
gibt's
uns, glaube
ich, bei Film Development Hell. Genau, nicht, dass es so ist. Wann kommt endlich der nächste Spawn-Film? Development Hell.
Ja. Ich glaube, innerhalb von 2 Jahren haben wir uns nur 6 oder 7 Mal getroffen. Mehr war das gar nicht, ne?
Ja, ein Song pro Session. Ja, am Anfang fairerweise auch Hansaplast gecovert. Und ich würde auch darauf bestehen, wenn wir denn mal auftreten sollten, dass wir das dann auch etwas andicken mit Hansaplast-Stücken.
Ja.
Ich habe mir dann schon so eine kleine Liste gemacht.
Aha,
ja.
Aufregend.
Das war mein perfider Plan, endlich der Gitarrist von Hansaplast zu werden. Also, fucking 40 years after the fact. Kommt endlich zum Tragen.
Ich finde das interessant, du hast ja, das hat man ja aus verschiedenen Interviews erfahren, dass du, Max, ja in einem Haushalt aufgewachsen bist, wo du auch viel musikalisch geprägt wurdest, deine Mutter hat irgendwie ein Smith-Tattoo am Fuß, dein Vater hat dich mit zu Marilyn Manson genommen und so, also da wurde quasi schon eine große Range an Musik, wurde dir schon mitgegeben und so, du selber hast, deswegen haben wir sie dir auch hier hingestellt, gesagt, du wärst großer Prodigy-Fan, könntest jederzeit den Prodigy-Katalog, irgendwas aus dem Prodigy-Katalog hören. Ich fand es auch so schön, ich habe ein Interview gelesen, wo du gesagt hast, wie scheiße Green Day wären und
das würde ich zurücknehmen wollen. Magst du Green Day, nicht?
Das ist 8 Jahre her oder so.
Ja, ich muss fairerweise sagen, das ist, wie ich immer gerne sage, Therapiethema. Ich war gerade am Anfang meiner in 3 Anführungsstrichen vor Added Irony Copyright Thief Albini Karriere aus mehr oder weniger unbefindlichen Gründen sehr darauf bedacht, mich durch so Hass abzugrenzen.
Ja.
Und das ist peinlich. wenn man da drauf
zurückblickt.
Ich finde es ein bisschen peinlich. Ich habe es auf jeden Fall übertrieben. Ich war zwischendurch sehr garstig. Und zum Beispiel,
ja,
so eine,
aber
warum, so, ne, als ich 13 war, hatte ich ein Green Day-Shirt. Vielleicht dachte ich dann mit 21 oder so, dass ich mich jetzt dagegen stellen muss. Weil vor allem Green Day haben total tolle Songs. Und ich muss auch sagen, es ist eine sehr gut klingende Liveband. Alles ist toll.
Das ist
nichts ist schlecht. Ich liebe alles.
Ihr seid eine sehr gut klingende Liveband.
Das ist
auch ein schönes
Nein, Moment. Das ist richtig krass. Es gibt so einen Auftritt, wo die bei Howard Stern, den ich tatsächlich verachte, ja, im Studio sind und da mit kleinem Besteck, nenne ich das mal, ja, American Idiot performen.
Ja.
Und man kann denen vorwerfen, so eine Four-to-the-Floor-Punk-Rock-Band zu sein, aber das stimmt nicht. Und wenn es stimmt, dann sind sie auf jeden Fall mit die Besten darin. Ja. Wie die spielen und wie das klingt in diesem winzigen Radiostudio, mhm, mit gerade so einer Handvoll Equipment, es hat so einen Druck und es klingt so geil und es klingt so on point.
Mhm.
Ich so war, okay. Habt ihr auch mal live gesehen? Ich war 2005 mit meinen Eltern bei Rock am Ring, da haben die auch gespielt. Ich habe meine Mutter gezwungen, dann zu Green Day zu gehen, statt zu R.E.M., die da vermutlich gerade auf ihrer letzten Tour waren und jetzt.
Der fünften letzten Tour?
Ja, 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 aber jetzt Jahre später bin ich natürlich so, nein! Ja.
Ich war 94 das letzte Mal bei Rock am Ring. Da warst du eins, wie wir gerade eben erfahren haben.
Aber wahrscheinlich nicht, weil Rock am Ring immer im Juni ist und ich im August geboren bin. Oder im Juli, deswegen war ich wahrscheinlich null. Was hat da so gespielt? Kannst du dich daran erinnern?
Da habe ich zwei Auftritte sind hängen geblieben. Also ich glaube, Headliner war wahrscheinlich Bryan Adams oder sowas, so keinen interessiert. Aber ich habe Rage Against the Machine gesehen zum ersten Album und Smashing Pumpkins zur Siamese Dream. Wir haben nacheinander nachmittags gespielt. Und das war beides super.
Das ist natürlich krass.
Den Rest habe ich vergessen. Ich habe dann aber auch ein Erdloch geraucht, muss man ehrlicherweise sagen.
Wir haben später selber da gespielt mit Drangsal zweimal und ich bin darüber sehr dankbar, weil ich da vor allem als Fan halt hingehe. Und ich habe dann, ich weiß noch, als wir das erste Mal da gespielt haben, waren halt Tool Headliner. Direkt so eine E-Mail geschrieben an meine Bookerin. Tu mal, wir müssen an demselben Tag spielen. Bitte, bitte. Also ist mir egal, ich nehme den Opener-Slot, 13 Uhr, 10 Leute auf dem Platz. I don't give a shit. Ich muss am selben Tag wie Tool spielen. Das hat tatsächlich geklappt. Und da habe ich auch Smashing Pumpkins gesehen.
Ja.
Und dass Billy Corgan riesengroß ist.
Ja.
Was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, der sei, ich sag jetzt mal, normal groß. So 1,65 bis 1,85, aber der ist... Der ist 3 Meter groß.
Der hat ja auch eine eigene Wrestling-Liga.
Ne, er hat die NWA gekauft.
Ja. Du bist also auch ein großer Billy Corgan-Fan.
Nein, ich bin großer Wrestling-Fan. Und da kommt man an Billy Corgan nicht.
Was ist deine liebste Wrestling-Liga?
Jetzt, also muss sagen, die WWE hat sich in den letzten 1,5, 2 Jahren wieder echt zu einem konsumierbaren Produkt gemausert, was mitunter an dem, ja, mehr oder weniger Ausstieg oder das alten Vince McMahon und dafür liegt und dafür ist sein Ziehsohn Triple H, der selber Wrestler war, jetzt so die kreative Forster. Und es ist echt ganz angenehm. Ich war erst vor ein paar Wochen in London und habe mir das mal live angeguckt.
Ja, ich habe über meinen Wrestling-Fan-Freund Herm habe ich die AEW für mich kennen und lieben gelernt, weil ich ein großer Orange Cassidy-Fan bin. Und weil ich war schon immer Fan von der jetzt zur AEW zurückgekehrt ist, der vorher aber WWE war.
Einige.
Wie heißt er nochmal?
Annette, hilf doch mal.
Ja, hilf doch mal, Annette.
Ich versuche gerade, ich überlege gerade, wie ich dazwischen komme.
Wir müssen das jetzt rausfinden, das interessiert mich natürlich.
Wie hieß er denn nochmal?
Kannst du sein Aussehen beschreiben?
Ja, der hatte so immer so kurz schwarze Haare, der war aber auch immer so hardcore, der war so straight edge.
CM Punk.
Ja, CM Punk, natürlich, CM Punk. So.
Ja, großer Skandal.
Der ist ja jetzt AEW.
Ja, schon seit ein paar Jahren.
Tatsache, genau.
Ja. Oh, das Comeback macht. Was hab ich geweint? ich stehe, weil ich, sehr unbeliebt gleich in der Wrestling-Welt, ich bin großer Jim Cornette-Fan und habe mich in den letzten paar Jahren zu so einem etwas puristischeren Fan gemausert, radikalisiert und Leute wie Orange Cassidy sind für Menschen, und da zähle ich mich jetzt nicht dazu, die so oldschool, territorial, pre-WWF Expansion Wrestling mögen. Das sind natürlich so Feindbilder, weil das ist ja alles sehr zu viel Humor.
Ja. Orange Cassidy, ich erkläre es Annette kurz, ist ein Wrestler, ist ein Wrestler, der immer mit den Händen in den Hosentaschen kämpft, weil er zu faul ist. Und der macht auch immer, er hält immer nur den halben Daumen so, hoch, weil er zu faul ist, den Daumen auszustrecken.
Freshly squeezed.
Genau.
Aber, und da muss ich sagen, witziger, ja, ich fand es auch eine Weile lustig, dann fand ich es etwa, da hat sich's relativ schnell auserzählt. Aber, also es fehlt mir so ein bisschen, das Orangensaftglas ist nicht so tief.
Ja.
Ich finde aber witzig, dass die so Schaumdaumenhände gemacht haben mit dem erschlafften mit dem Daumen. Das finde ich sehr witzig.
Nein, das stimmt.
Das finde ich sehr witzig. Egal, genug über Wrestling.
Tut mir leid, Annette. Kommen wir zurück zum Punk.
Wer hört deinen Podcast? Sind das Wrestling-Fans auch, meinst du?
Wahrscheinlich, alle? Also ich hoffe es.
Ja.
Popkulturell interessierte Menschen.
Ja.
Popkulturell interessierte Menschen.
Ich würde es auch unter Popkultur verbuchen.
Ja.
Weil ich, wie gesagt, ich kenne mich auch nur so am Rande aus.
Das hörte sich aber schon ganz professionell an.
Das war jetzt auch mein komplettes Wrestling-Wissen, was ich gerade hier rausgehauen habe, damit ich irgendwie wirke, als wäre ich kompetent.
Es hat geklappt.
Das ist ja immer der Trick. Immer genau so viel Wissen von Dingen, dass man so wirken kann, als wäre man kompetent. Man muss immer darauf achten, dass nie eine Nachfrage kommt. Und dann kann man sich so durchlavieren.
Sehr gut.
If you can't baffle them with brilliance, baffle them with bullshit, irgendwie so.
If you can't beat them, join them.
Ja.
Wie schon Queen so schön gesungen haben. Jetzt mit dem Benjamin, ihr habt es erzählt, EP rausgebracht und ob das jetzt live passieren wird im größeren Rahmen, das ist irgendwie noch nicht klar, oder?
Ja, das hängt mit den Projekten der Bandmitglieder auch zusammen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fluch dieser S-Group. Und schauen wir mal, vielleicht ergibt sich was nächstes Jahr, dass wir dann noch ein paar Songs auch haben. Es wäre natürlich toll.
Ja.
Ich würde es lieben.
Was findest du denn interessanter? Die Studioarbeit mit Band oder live zu spielen?
Beides. Also die Studioarbeit mit Band fand ich super spannend.
Mhm.
Und live zu spielen ist sozusagen die Kirsche auf der Sahne. So. Also das würde ich, ja, ich mag das Publikum.
Ja.
Und das hat sich, glaube ich, auch nicht geändert. Und ich würde mich einfach total freuen, diese Songs zu spielen. Ich glaube, den anderen geht das ganz genauso. Wir wollen einfach ein bisschen rocken.
Ja. Bist du denn jetzt in der Zeit, wo es quasi keine öffentliche Band gab oder keine große Veröffentlichung stattgefunden haben oder so, ist denn Punk etwas, was immer so deine Hauptmusik war, auch wenn du so privat Musik gehört hast, oder hat sich das dann auch gewandelt nach der Hansaplast-Zeit?
Mm.
Also vielleicht hast du ja schon zu Hansaplast-Zeiten gar nicht so viel
auch
Punk
schon
gehört.
Schon vor Hansaplast-Zeiten, ja. Das Punk ist sozusagen meine Gesinnung. Und was das Musikalische angeht, habe ich ja schon vorher im Chor gesungen, klassisches Programm, weltliches Programm, also die klassische Musik liegt mir auch sehr.
Ja.
Und dann habe ich auch ein paar Pop-Sachen gemacht, als ich eben später gearbeitet habe, einfach um Musik zu machen und zu covern. Also mein Musikgeschmack ist total breit. Und wenn ich aber so für mich selbst jetzt so meine Lieblingssachen heraussuchen würde, dann sind das doch immer Sachen, die so, wie sage ich das, abgehen. Also die einen hohen Energielevel haben, die irgendwie eine innere Spannung haben. Und ob sich das jetzt durch Punk äußert oder durch melodischere Sachen, so eine Art Post-Punk, so. Oder auch in der Klassik, Intensität der Stimme, das ist mir dann egal.
Mhm.
Nur es muss was passieren. Ich muss da mitleben, miterleben.
Ja. Aber ich finde das interessant, weil du mal gesagt hast, dass du so, also als Kind oder als Teenager eher so Sachen gehört hast wie so Pink Floyd und Aphrodite's Child und sowas.
Ja, das war aber mit 12, 13 so, ne? Und dann ging es eher in diesen Glitter-Rock da rein, weißt du, so T-Rex, so diese ganzen Susie Quattro. Das war dann mehr so, ja, Bewegungsmusik.
Und war dann Punk so eine logische Entwicklung daraus oder kommt das tatsächlich aus diesem Pub-Erlebnis?
Nee, ich glaube, das kommt aus dem Tempo heraus, also wirklich aus dem Speed, den das Ganze hatte, und das hat so meinem Leben irgendwie entsprochen, meinem Lebensstil. Ich habe es immer eilig gehabt und das
also auch
passt
heute
so
noch,
zusammen,
muss man
ja.
Auch heute noch muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, so irgendwie come to the point. Was ist das Wesentliche?
Ja,
ich meine, ich genieße es sehr, hier zu sein. Das finde ich finde es toll. Und ich finde auch solche Nerd-Gespräche, die ihr gerade hattet, auch unheimlich gut. Aber dann ist tatsächlich so eine kleine Stimme, die sagt dann, okay, let's get back to the music.
Ja. Ist das eigentlich, was ich mich immer gefragt habe, ist jetzt in der Zeit, als in der großen Zeit von Hansaplast, Anfang 80er, Ende 70er, Anfang 80er, das war ja dann auch die Zeit, als, ich glaube, 82 kam das Nina Hagen-Album raus oder die Nina Hagen-Band oder 81 oder so, wo ihr ja quasi mit Spliff eine Band angeschrieben gab's, hat da damals die Presse, hat die das verglichen? Gab's da irgendwie, musstest du andauernd irgendwie sagen, ich bin aber nicht Nina Hagen?
Also das kurz, so stell ich mir das immer vor. Darf ich kurz einlinken? Ist das, was dich einfach verfolgt in jedem Interview? Ich habe Gefühl, ich höre mir das ja natürlich alles an.
Frag da jeder nach.
Ja. Jetzt habe ich das Gefühl, oder? Nicht damals.
Nee,
jetzt.
Genau, jetzt habe ich auch das Gefühl.
Das ist ja lustig.
Aber damals gar nicht.
Ich hätte schwören können, dass das damals jeder gesagt hätte.
Wir waren ja schon eher aktiv in diesem Punkgebiet. Und da gehörte Nina Hagen.
Die war quasi für, so Kunst.
Ja, die waren. Die kamen aus der Rockszene. Mhm. Also ihre Band kam aus der Rockszene. Mhm. Nina Hagen war bestimmt sehr punk eingestellt zu der Zeit, aber diese Band war halt Lokomotive Kreuzberg.
Ja,
und das
Spliff
waren für uns
später,
Spliff,
ja.
Das waren für uns dann Altrocker.
Ja, ja.
Und die haben uns jüngere Menschen nicht interessiert. Das war ja auch eine Kommerzszene. Das ging von Anfang. Und wir haben uns ja bewusst gegen diese ganze Kommerzszene gewandt.
Mhm.
Und deshalb wurde von der Szene, in der ich war, Nina Hagen jetzt gar nicht so besprochen oder so genommen. Das kam dann eigentlich erst. Also Hansaplast war vorbei und Nina Hagen gab es aber immer noch. Und auch zu Recht, ich meine, ist ja eine großartige Sängerin. Und auch wenn ich jetzt die Musik höre, ja, ne, also super. Aber damals, wir haben uns mal getroffen hier in Kreuzberg. Ich glaube auch, weiß gar nicht, bei so einem Konzert, da war sie hinter der Bühne und haben uns mal Hallo gesagt. Aber das war's dann auch. Ne?
Ja.
So, also,
kannte sie dich?
Also ich denke mal, sie wird mich kennen, genau wie ich sie kenne, aber eben nicht persönlich. Ne? Aber wir haben uns da gesehen, haben uns guten Tag gesagt und jeder hatte dann so sein eigenes Ding. Also sie war ja auch vom Äußeren und sie kannte ja auch die Slits und so.
Mhm.
Insofern gäbe es da sicher viel, worüber man hätte sprechen können. Aber ich muss nochmal erinnern, es gab kein Social Media. Also ich hatte jetzt nicht wirklich Ahnung, was sie in ihrer Freizeit macht, genauso wenig wie sie Ahnung hatte, was ich eigentlich so mache.
Mhm.
Und natürlich ist immer eine leichte Konkurrenz, aber sie war nie mein Vorbild. Das war tatsächlich Polystyrene, ne?
Ja.
Styrene, also, aber nicht Nina Hagen.
So Altmännerbands aus den 80ern, die hast du gell?
Ja.
Ich erinnere mich, wir saßen mal bei dir im Auto und ich habe keine Sterne in Athen.
Stefan Remmler.
Ja, Trio. Drauf gemacht und du und ich habe dich noch nie. Neulich Klaus Lage, da wurdest du auch richtig sauer.
Ja, aber das sind Künstler und ich.
Es ist jetzt sehr diplomatisch.
Ich bin immer diplomatisch, weil es hat gar keinen Zweck.
Ich möchte dich gar nicht an die Wand stellen jetzt, aber es ist, ich meine, jeder hat Geschmack, ne? So, das ist ja auch völlig in Ordnung.
Geschmäcker, ja.
Ich glaube, für mich ist das auch was komplett anderes, weil ich da natürlich die Vogelperspektive habe und das nie miterlebt habe und mich dann irgendwie nicht gezwungen war, mich so
so zu verhalten. Ne?
Genau,
ja, aber du bist auch unvoreingenommener gegenüber Männerbands, weißt du? Und ich finde vielleicht einige Männerbands gut, aber so, wenn ich jetzt immer diese ganzen alten Männer sehe und sei es nun die Scorpions oder was, ja, vielleicht haben die mal einen guten Song gemacht, aber grundsätzlich erinnere ich mich damals eben an dieses Perfektionsstreben, dass da so ein Klima war, dass man eben ein Gitarrensolo perfekt spielen musste, dass man überhaupt perfekt sein müsste, dass Frauen so zu sein haben, Männer so zu haben.
Naja.
Und jetzt tun sie alle so fortschrittlich, diese Old Men, Old White Men und ich nehme es ihnen nicht so ganz ab und ich weiß nicht, zum Beispiel gibt es doch bei den Sleaford Mods einen Song, den sie mit Billy Nomades zusammen machen. Mork and Mindy heißt der, glaube ich.
Mhm.
Mork and Mindy. Und den Song finde ich gleich um Klassen besser, weil diese Frau da mitsingt, ja. Und weil, wenn Frauen so Musik machen, dann, also wenn sie so bestimmte Stimmen haben, dann packt mich das eben total. Und, und da bin ich eben Fan.
Ich übernehme hier mal kurz.
Nein,
ich habe echt eine Frage, die mich die ganze Zeit schon irgendwie beschäftigt. Ich komme da erst heute drauf, weil du ja auch meintest, so, ey, Hansaplast haben sich so ein bisschen zu früh aufgelöst.
Ja.
Und eigentlich war doch, gerade wenn man so Songs wie Schwarz und Weiß oder Monstertanz hört, diese leicht poppige Attitüde mit gemischt mit so einer Finsternis, sage ich jetzt mal, von so Post-Punk, Goth-Rock, whatever. Es gab danach, möchte ich sagen, oder genau um diese Zeit, diese Gruppe X-mal Deutschland.
Ja.
Kennst du die, Nils?
Also vom Namen her.
Anja Huwe heißt oder hieß, die lebt noch, aber ich glaube, die, also so hieß die, war
ich glaub,
die Sängerin
der
Band.
Ich glaube, die sehr cool, X-mal Deutschland.
Ich wollte mal fragen, wie war das, gab das, ist es so noch während Hansaplast gewesen, dass die euch irgendwie begegnet sind? Sind die nicht
aus
der Ecke?
Uns, ja, also die sind uns bestimmt auch mal begegnet. Ja,
weil das war, dann habe ich das Gefühl gehabt, so der Sound von der ausradiert, aber so ein bisschen krasser Richtung Cure und ja.
Wie standst du zu Ideal?
Die waren, kam für mich so erst später, die fand ich aber, die fand ich gut, weil dann hatte das Ganze so einen poppigen Anflug und dann fand ich aber Ideal mit den Texten erträglich. Ja, das waren einfach intelligente Texte und das, ich bin ja immer so von Berufs wegen sehr textlastig und fand ich gut. Ja.
Ich war ein großer Lassie Singers-Fan. Das war eine meiner großen Herzensfans.
Lassie Singers, genau. Da ist die Britta.
Genau. Und die Christiane Rösinger.
Ja, ja, genau. So, ja.
Ist das schon dieselbe Zeit?
Nee, das ist
später.
Nee,
das war Mitte 90er.
Ah, ne? Weil ich war gerade so, wait.
Nee, das ist jetzt nochmal ein Jahrzehnt weiter. Genau, genau. Aber ich war zwischendurch auch nochmal 3 Jahre in Frankreich und da habe ich dann auch wieder so ein bisschen den Anschluss an die deutsche Szene verloren. Mhm. Und ich glaube, das war auch die Zeit, in der Tokotronic aktiv geworden ist zum Beispiel. Das habe ich alles so ein bisschen verpasst und das höre ich mir jetzt wieder an. Und,
Die Viva-Zeit und die Viva-2-Zeit.
Ja.
Da war ich dann alt genug, um Fernsehen zu gucken.
Ja, toll.
Ein paar Jahre später und war dann auch so, okay. Viva, ich vermisse sowas so sehr. Ich weiß, heute gibt es andere Kanäle, aber so.
Ja, aber trotzdem, das Lagerfeuer fehlt, ne? So, wo man sich so wiederfindet.
Ja,
oder
irgendwie,
so
keine Ahnung, ich erinnere mich noch so krass. Ich habe manchmal das Gefühl, dass all diese Sachen, die man früher immer wollte und wenn man die jetzt hat, dann, die sind gar nicht so schön. Ich erinnere mich, weißt, früher, wenn dann halt irgendwie, jetzt wo ich dieses Bild von The Prodigy vor mir habe, so, ich musste den Fernseher anschalten und halt warten,
und hoffen,
ob heute vielleicht das Firestarter oder das Breathe-Video kommt und absolut. Es kam oder es kam nicht. Mhm. Jetzt YouTube, klar, man kann es gucken oder ich weiß noch, als Kind mir immer gewünscht, irgendwann kann man sich McDonald's einfach nach Hause bestellen. So. Und es war damals, ich weiß, es klingt jetzt wahnsinnig doof. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine?
Ja, ich komme aus einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn. Und deswegen war für mich immer so, wir haben einen Brief ans Rathaus geschrieben, dass wir einen eigenen McDonald's in der Stadt haben wollen.
Ja, also voll.
Es ist alles nicht so erhört. Aber jetzt gibt es einen mittlerweile.
Yes!
Jetzt bin ich nur da.
Pionierarbeit. Nein, es ist immer so, ich habe das Gefühl, dass so, es ist so ein bisschen durch. Es gibt total viele positive Aspekte an diesem Möglichkeitenüberschuss, aber es so ein kleines bisschen fehlt die Magie und vielleicht ist es auch auf eine Art so Gatekeeping, ich weiß es nicht. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen Gatekeeping, aber wenn ich dann so dran denke, keine Ahnung, macht man so den Fernseher an, weil man nicht schlafen kann, so wenn ich dann, wie alt war ich da, 13 oder so, 11 oder 12 vielleicht, als ich den ersten Fernseher gekriegt habe, und dann kommt so eine Wiederholung von, was weiß ich, U3000, Viva 2, Christoph Schlingensief oder MTV war es, glaube ich, sogar.
MTV.
Ja, und man ist so, wow, what the fuck is this? Und man rafft überhaupt nicht, was man da sieht. Und Studio Braun auf Viva und so, das sind alles so, weiß ich nicht, vermisst du nicht manchmal so dieses Glück? Weißt du, warst halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort in.
Ja, bloß damals habe ich es ja nicht so empfunden. Weißt
ja,
du, das
verstehe
ist
ich,
immer
was du meinst. Ja, vielleicht sage ich
das
jetzt auch.
Rosig,
ja,
das ist aber es ist Quatsch an sich.
Ja. Perfekt. Ja.
Ja, aber so Kuration ist ja schon eigentlich etwas, was Kultur hilft, oder?
Playlists gibt's jetzt.
Ja, eben, jetzt gibt's Playlists. Also die Leute hören auch lieber fertig zusammengestellte Playlists, als sich selber Playlists zusammenzustellen. Also so das, der Wunsch danach, dass jemand anders mir was empfiehlt, ist ja eigentlich immer, gerade was Kultur betrifft, riesig.
Das stimmt. Also du meinst, ich sollte jetzt was empfehlen und kuratieren, oder?
Nee, aber ob du es auch so siehst, also weil du schon immer so selbstbestimmt irgendwie auch Kunst und Kultur gemacht hast und du ja quasi auch mal darauf angewiesen warst,
dass mir andere, dass andere gesagt haben, geh mal hierhin, geh mal dahin. Aber das mache ich jetzt auch mit der Band. Die gibt mir unheimlich viel Anregung, mich mit neuer Musik zu beschäftigen. Gerade was hier in Berlin so kommt, aber was auch in Wien gespielt wird oder Hamburg. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Also Berlin bedeutet für mich nicht nur Musik machen, sondern auch aktiv Musik hören. Mhm. Und mir Sachen rauszusuchen, die mir gefallen, die ich gut finde.
Das ist aber ein bisschen funny auch, weil ich erinnere mich an einen Moment, wo du hast irgendwie so dieses Danger Dan Klavieralbum für dich entdeckt und der hat es dann mitgekriegt und war aber so, oh mein Gott, das ist die Sängerin von Hansaplast. Und es passiert, glaube ich, relativ häufig und gab es nicht so einen Überraschungs-, also war es nicht so als erstes so befremdlich, meintest du mal für dich, dass Leute sich da immer noch dran erinnern?
Ja, ich finde das befremdlich. Ich finde es tatsächlich befremdlich.
Wirklich?
Ja, weil
Ja, okay. Also
weil es ist, damals, ist so, wir waren ja eine Minderheit. Ja. Und das ist so, als ob mir jetzt einer erzählt, irgendwie, ihr seid jetzt alle so irgendwie. Aber ja, das wollten wir ja gar nicht, sondern wir waren damals eine Minderheit und stolz darauf, so eben, dass wir diese Musik hören, dass wir so einen bestimmten Geist haben, eben Widerstand zu leisten und freiheitsliebend zu sein. Ja. Und jetzt kommt es mir so komisch vor, dass mich einer so auf meine Jugend festnagelt. Weil, hallo, ist 40 Jahre her, ich habe ja noch ein anderes Leben und, ja, und gehabt und lebe weiter.
Geil, habt halt geile Flaschen gemacht, selber schuld. Es fängt jetzt an, dass so Kids, die neue Deutschwelle, ich sage das, weil ich das so, weil ich den Namen so lustig finde. Neue, es gibt jetzt neue Deutsche Welle, okay, hast du mal davon gehört?
Nee.
Okay, das ist jetzt ein Thing auf jeden Fall. Es gibt ganz viele tolle KünstlerInnen, die diese Musik machen und so ein paar davon fangen jetzt auch an zu sagen so, ja, ich habe dann dieses erste Drangsal-Album gehört und das hatte wieder so 80er-Anleihen, aber es war aus Deutschland und bla bla bla. Und ich bilde mir ein, die in den Grundfesten dieses Gefühl verstehen zu können, nicht auf etwas reduziert werden zu wollen, ja, weil man selber als, ja, ja, Mensch ja schon wo ganz anders, ja, ist mit dem Kopf. Nein, ihr dürft immer nur das, das Neueste, was ich, ja, jetzt gerade für den Moment, ja, gut, ja, finde, das dürft ihr jetzt gut finden. Ja. Und alles, was ich gemacht habe, das hat, ja, in dem Moment seine Wirkung verloren, wo es keine Idee mehr war, sondern wo es das halt gab.
Aber ich glaube, man macht auch irgendwann so seinen Frieden damit, oder?
Also, also ich war immer mit Hansaplast im Frieden. Ja. Mit der Musik, die ich gemacht habe und habe da ja auch meine Töchter mit erzogen, mein Neffe mit Monstertanz und Menschen in die Flucht geschlagen mit Monstertanz.
Keiner sagt so sanft.
Das ist eine private Geschichte. Alte Fotze zu dir.
So. Da haben wir auch mal drüber geredet.
Da haben wir auch mal drüber gesprochen, das stimmt, Max, ja.
Dass du zumindest gemeint hast, naja, jetzt vielleicht würde ich das jetzt so nicht mehr. Es hatte vielleicht auch einen anderen Wirkungsgrad, ja, wenn eine Frau in den 80ern das einfach mal, ja, gesungen hat. Das Soundscover.
Ja,
Frauen,
ja, das
Musik.
Wollte ich so, genau, ja, ja, das war halt in den 80ern da, diese Schimpfworte, die dann kamen, das war ja typisch, wenn Frauen auf der Bühne waren, dann kamen immer irgendwie diese Worte, diese Beschimpfung, eben Fotze oder was hast du da stehen, Sluts oder so. Und es hat sich so, genau wie das Wort geil, im Prinzip ja alles so relativiert und es ist so beliebig. Nee. Boah, das finde ich übrigens als Texterin auch immer ganz schwierig, also oder eine Herausforderung. So eine Sprache zu finden, weißt du, mit der ich mich wohlfühle.
Ja, ist auch schwierig.
Weil ich will mir ja keine Jugendsprache, ich will mich nicht anbiedern. Ja,
ja, ne? Ja, wirklich, super seltsam, wenn du jetzt.
Kannst du bitte anfangen.
Lied machen würde, das Cringe heißt. Ja. Oder
bitte.
So.
Obwohl, ich hab, genau dieses Wort.
Ja, Cringe, da haben wir uns doch drüber unterhalten, ganz am Anfang. Ne?
Ja, genau, ja, dieses Wort war tatsächlich schon mal ein Thema, weil du doch meintest, deine Töchter, du hättest es jetzt auch bei deinen Töchtern und so gehört. Ja, also, ja. Ach, Mama, das ist Cringe und so.
Genau, da habe ich mich nochmal bei euch versichert. Also, ob es wirklich das ist, was ich auch, was es, ja, auch bedeutet und so.
Die jetzt vor ein paar Tagen wieder in der Tagesschau gerade die 10 Anwärter.
Und da ist YOLO wieder dabei.
Ey, Comeback des Jahres.
YOLO war vor 10 Jahren Jugendwort des Jahres und jetzt ist plötzlich wieder in der Liste der wählbaren Worte.
Und Digger ist zurück.
Digger. Ja, aber Digger ist, glaube ich, jedes Jahr dabei.
Nee. Das stimmt nicht. I feel very strongly about this. Jetzt, wo ich 30 geworden bin, bin ich richtig so, how do you do, fellow kids?
Ach, guck mal, wie lustig, du machst dich über dein Alter lustig. Das ist ein Zeichen von Alter, ja.
Ja, weißt du was?
Jetzt ist es soweit, jetzt,
ja,
haben wir dich.
Jetzt
haben wir dich, Max.
Oh, oh, oh.
Und ich bin so glücklich.
Das ist einer von uns.
Ja, und ich bin so, I couldn't be happier, endlich. Ja. Endlich darf ich granteln, ja, und so einem 20-Jährigen sagen so, pff, mach du mal.
Ich hab YOLO noch gesagt, als es cool war.
Naja, genau. Ich fand YOLO schon beim ersten Mal scheiße. Und ja, ich mach da aus meinem Rocking Chair mit der Decke über meinen kalten, ja, Oberschenkeln, die schlecht durchblutet sind, mit meiner Pfeife im Mundwinkel bin ich dann so, ja, ja, früher. Nein, aber es ist auf jeden Fall jetzt das Alter, wo Leute einem so, haha, alles Gute zum 20. sagen, wenn man 30 ist, meinst du, ah, okay, jetzt fängt es an, dass Leute einen so jokey, ja, ja, jünger machen. Mhm. Aber genau, Digger war lange nicht.
Naja.
Digger war lange eher so, man tut aus Joke so, als sei man aus dem Norden.
Ja.
Und jetzt, wenn man so wenn man viel U-Bahn fährt, wie ich passionierter U-Bahn fahre, dann hört man das jetzt echt wieder so. Das Kid so.
Ja.
Digger!
Ja, ja.
Das ist aber, ne, richtig so.
Aber auch so als Ende von jedem Satz. Ich habe zuletzt, ja, sind so drei Kids neben mir eingestiegen. Ja, Digger, was machen wir, Digger? Also ich weiß nicht, Digger. Ja, dann machen wir. Also,
es hat Alter
ironisch. Also ja,
es hat,
ja,
Alter.
Also ans Ende von jedem Satz.
Hast du Kinder?
Ja, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 22.
Okay, die ist dann raus aus der Jugendsprache. Die ist
wobei, ja, so ein
bisschen, aber ja. Sie ist eigentlich aus dem Gröbsten jugendsprachlich raus.
Ja.
Ja, da sind wir alle nicht mehr drin.
Ja.
Nee. Nee.
Ich habe zum Beispiel heute in die Gruppe geschrieben, Gumo. Und das ist, weil meine jüngste Tochter schreibt immer Gumo.
Ja.
Und irgendwie war
die haben
ich
keine
inspiriert.
Zeit, Annette.
Ja, genau. Keine Zeit. Ich glaube, Thomas hat auch sofort Guten Morgen geantwortet.
Ja. Auch so mit großen Kleinschreibungen. Ja. Guten Morgen zusammen.
Ja.
Nein,
aber ich glaube auch, dass viele Schimpfworte überleben die Zeit nicht oder sind dann werden dann so, wie jetzt Sluts zum Beispiel, das ist ja heute so selbstermächtigt sozusagen und gar nicht mehr so als Schimpfwort präsent. Aber Fotze ist ein Schimpfwort, das sich all die Jahre seine Härte erhalten hat, habe ich das Gefühl.
Ja, ja.
Also es ist immer noch super, das kommt einem immer noch total schwer über die Lippen und ist immer noch ein super hartes Schimpfwort, finde ich.
Du musst fairerweise vielleicht, um den Kontext nochmal hier kurz, eine Viertelstunde später, das ist natürlich eine alte Hansaplast-Textzeile.
Ja.
Barfuß
genau.
Und Scherben.
Ja, klar, zitiert, genau.
Was aber eine Single war, oder? Das war nicht auf keinem Album. Das ist so eine.
Nee, war so eine Single und ich glaube Sex auf der A oder es gab gar keine A- oder B-Seite, aber dann Barfuß und Scherben. Die Zukunft ist vorbei.
Was ja dann wieder aufgegriffen wurde auf der dritten, ne? Da habt ihr das auch nochmal kurz.
Irgendwie unter einem anderen Titel, ne?
Ja.
Das ist ja ganz merkwürdig. Gut. Aber jedenfalls, das war an sich gerichtet so an die Punks, die plötzlich alle angefangen haben. Schwarze Lederjacken zu tragen und Jeans und so richtig so Deutschpunk-mäßig unterwegs waren. Und
Bieratzen.
Die kamen dann eben zu unseren Konzerten und wir hatten das Gefühl, also ich hatte, als ich den Text geschrieben habe, so ein bisschen das Gefühl, das sind so Lemminge. Hm. Einer macht's vor, anderes macht
so
Lemminger-Punks
so
und da
es.
Sind wir wieder. Genau, Lemminger-Punks.
Geil!
Und so war das dann.
Gatekeeping.
Und keiner sagt so sanft, weil die wollten dann, wenn sie vorne an der Bühne standen, dann waren sie natürlich super nett und lieb auch.
Ja,
ne? Bei drei Frauen und so. Die,
ja, klar.
Und so. Und dann war das Fotze, ne? Also ich habe es dann ironisch quasi umgedeutet.
Aber du wolltest Punk schon immer real keepen. Also es war dir schon wichtig, dass du Punk immer nicht verkaufst und dass du Punk immer des Punks wegen machst.
Ja, also ich dieses Kommerzielle, damals wollte ich irgendwie mit Plattenfirmen oder wir alle ja mit Plattenfirmen nichts zu tun haben und da war Punk für uns auch ein bisschen so diese Widerstandsbewegung gegen die in Anführungsstrichen Erwachsenenwelt, in Anführungsstrichen die Wirtschaft, Anführungsstriche Kapitalismus und so weiter und vielleicht ist das nimmt man dann so mit irgendwie in seine 20er Jahre mit rein.
Ja,
aber es war mir wichtig, dass die Musik so was Wahres hat, irgendeine Wahrheit sollte drin sein. Und das hat sich eben natürlich durch die neue Welle dann so geändert. Es wurde so Quatsch oder quatschig oder.
Also Trio zum Beispiel ein schlechtes Beispiel für dich.
Ja, nein, Trio wiederum war ja intelligent, weil es das ja wieder
absurdum.
Ja, das war und das Dadaistische zum Beispiel, das mochte ich sehr. Ich mochte bloß nicht das Platte.
Ja.
So.
Wie ich jetzt direkt wieder für Hubert K. und Steinwolke irgendwie so kämpfen will, aber Lost Cause.
Die kam für mich aus so einem Hippie-Umfeld und das war ja schon, die Art des Tanzens hat mich schon wahnsinnig gemacht, diese weit ausholenden Bewegungen.
Ja.
Und das war für mich eben auch so deutsch, ne? Das gab's. Also für mich war England so Vorbild und die Musik war in lauter verschiedenen Musikbewegungen, Jugendbewegungen.
Ja.
Ich möchte
ja.
Teil einer Jugendbewegung sein. Also in England war wirklich jeder Teil einer Jugendbewegung, konnten aber fünf verschiedene nebeneinander existieren. Und in Deutschland habe ich empfunden, es gab immer nur irgendwie Punks oder Hippies und vielleicht dann auch mal ein paar Popper.
So New Romantics?
Die kamen dann alle erst 80er, Mitte der 80er.
Ja,
da waren dann die New Romantics, ja.
Ja.
Ja, wie dem auch sei, so hatte man damals seine Vorlieben und so. Und
aber glücklicherweise, und das empfinde ich zum Beispiel als großen Vorteil von dieser, von diesem alles ist für alle in der westlichen Welt irgendwie available. Ich finde, das Gute daran ist, dass es eben nicht mehr so eine klare Abgrenzung gibt. Dass so Dinge in so einen Topf geworfen werden jetzt, die überhaupt nicht zusammengehören und die, aber wenn ich an so Hyperpop oder so denke, wie da so 100 Gags zum Beispiel, Ska und irgendwie den Under Me Slang Tang Sample und dann kommt da aber noch so ein Punk-Drumbeat, da spielt irgendwie Josh Freese von Devo und Nine Inch Nails da Schlagzeug drüber und das ist alles so ein Amalgam aus so 100 verschiedenen Sachen, die sich eigentlich gegenseitig so.
Ja, aber kommt nicht irgendwann der Punkt, wenn es diese Amalgierung gibt, dass das dann auch so verwäscht?
Aber ist es nicht irgendwie cool, dass man sagen kann, alle sind.
Manchmal habe ich einfach auch gern so einen straighten in die Fresse-Song irgendwie.
Ja, voll. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt viel so. Ich habe neulich Buchhaltung gemacht, wo sich der Kreis schließt. Es tut mir leid.
Musst du in die Leid tun,
ja.
Ich schlafe sofort ein, wenn ich das Wort höre.
Ja, das Ding ist, ich wurde, glaube ich, relativ. Ich hatte eine Managerin ganz zum Anfang. Vielmehr eine Person, die hauptberuflich Managerin war und mich unter ihre Fittiche nahm, eben ob meiner völligen Hilflosigkeit dem Leben gegenüber und mir damals schon, und ich bin ihr sehr, sehr dankbar dafür, eingeprügelt hat, wie wichtig es halt ist, diese Sachen mit genauso viel Bedacht zu machen. Deswegen, das hat sich irgendwie so weitergetragen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht insolvent gegangen bin.
Es ist ja auch tatsächlich schlau, das zu können. Ich kann es leider. Ich bin fast neidisch.
Aus mir spricht der Neid. Formular und so geil, habe ich immer schon vorgedruckt.
Aber ich telefoniere super gern mit dem Finanzamt. Das ist, wenn ich eine Frage habe, die sind immer so nett.
Ja.
Ich kriege da alles, gelöst.
Kann Glück haben, ja.
Also, ich saß da auf jeden Fall und habe die Belege mit Tesa auf A4 Blätter geklebt, as you do. Und dann dachte ich so, was ist eigentlich gerade der meistgestreamte Song in Deutschland?
Ja.
So, Manchmal ist es gut, sich mit diesen Sachen eben nicht zu beschäftigen und da hat Curiosity Killed the Cat und dann habe ich halt geguckt bei Spotify die Viral-Charts irgendwie, wo man dann immer sieht, wie viel wurde der Song am gestrigen Tag gestreamt. Und da war ein Song, der hatte 2 Millionen Streams pro Tag oder so, der hieß Mädchen auf dem Pferd.
Ja.
Habe ich die gezeigt, oder?
Ja, genau, und haben kurz reingehört. Ja.
Das ist, so wie ich das verstanden habe, ein Remix von einem Song vom Bibi und Tina Soundtrack, den Peter Plate, Rosenstolz, mitgeschrieben hat, in seiner Ursprungsversion. Und jetzt haben so 2 oder 3 Kids, sag ich jetzt mal, dann nehme ich mir mal die Freiheit und fang mal an, das zu etablieren bei mir. Nein, 2, 3 junge Künstler haben sich irgendwie den Song genommen und haben halt so eine Art Remix da drauf gemacht. Und der ist mit solch einer Chuzpe produziert oder eben nicht produziert, der klingt jetzt nicht, schieb Brille hoch, ja, das hat Michael Ilbert gemixt und das wurde dann in New York gemastert. Der klingt halt einfach krass.
Ja.
So, der ist laut, der ballert, da ist so eine Kick, die irgendwann reinkommt, da sind so Drum and Bass, Aim and Break Samples drin und irgendwie einen Takt zu spät setzt dann so eine Kick ein, die nicht Sidechain, das kennt man ja, den Effekt aus so Popmusik, dass der Bass quasi immer dann sich duckt, wenn die Kick reinkommt, so sondern der ganze Song, inklusive der Vocals, wird gesidechained durch diese Kick und ich habe das gehört und ich war so entgeistert, wie schräg das eigentlich ist, dass dieser Song so durchgeht, weil ein Bibi und Tina Song komplett auf Gabba gezogen und war dann aber, plötzlich war ich so, Moment, does it get more punk, dass jede Person mit einem Laptop Musik produzieren kann und dass die Kids darauf scheißen, wie es klingt und einfach machen, wie du sagst, was halt einen mitreißt und was irgendwie Druck hat, kann ich dagegen sein? Und je öfter ich den gehört habe, ich habe ihn sehr oft gehört, desto mehr war ich so, Mann, das ist irgendwie cool, wie egal das denen scheinbar ist.
Aber hat dir der Song gefallen oder hast du ihn nur verstanden?
Ah, das ist
eine sehr gute Frage.
Wow!
Das ist eine sehr gute Frage.
Damn. ich glaube beides. Und ich habe ihn auch einem Freund von mir gezeigt, Max, der unsere EP produziert hat, mit dem ich viel über genau solche Sachen rede.
Ja.
Der meinte, ich verstehe, und da haben wir den Begriff, ich verstehe, was du meinst, aber es wird nicht gut altern.
Mhm. Ja.
Und das,
aber das muss Pop ja nie.
Ha! Ja, muss ich drüber nachdenken.
Pop ist ja nicht zum Altern gedacht. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwo in einem Laden auflege, es gibt in Köln so eine Bar, wo ich manchmal auflege, und dann spiele ich so Songs, die ich quasi gut fand, als Charts für mich wichtig waren. Und dann sind da die Leute in einem Alter, die auch sich an diese Songs erinnern und das dann witzig finden, die zu hören. Aber das sind alles keine Songs, die kann ich heute keinem mehr vorspielen, so in etwa. Also meiner Tochter muss ich die nicht vorspielen.
Ja.
Der kann ich das noch, weil die ist leider mit diesem ganzen Kram aufgewachsen, aber so in so einer Generation muss ich das nicht mehr vorspielen. Deswegen.
Aber ich finde,
also Ski-Akku wird auch nicht gut.
Ich wollte gerade Ski-Akku.
Wird auch nicht gut altern.
Ja, weiß ich nicht.
Also das ist jetzt schon out, im Grunde genommen, nach
ich
zwei
finde,
Wochen.
Ich finde, ich bin grundsätzlich, I guess, für viele Leute bekannt dafür, erstmal alles kacke zu finden. Und ich fand auch, als ich das erstmal Friesenjung gehört habe, weil ich so eine, durch meinen Vater, der großer Otto-Fan ist.
Ich bin auch großer Otto-Fan.
Ja, aber ich habe so eine, das kommt auf so einem Aufbegehren. Das kommt von so einem Aufbegehren gegen natürlich so das, was die Eltern gut finden. Ja. Habe ich so eine gelernte Aversion gegen Otto.
So, also Otto ist auch eines meiner liebsten Schimpfwörter. Also ich finde Otto gut, und ich sage gerne du Otto.
Du Pfeifenkopf finde ich sehr gut, weil das ist so harmlos.
Flötengesicht war immer, ja, fand ich immer eine gute Beschimpfung.
Also genau, und ich habe so irgendwo ganz tief in meiner DNA ist noch so ein, wenn ich Ottos Musik höre, obwohl er ein begnadeter Gitarrist und Sänger auch ist, ist immer erstmal kurz so Aversion. Und eigentlich habe ich nichts gegen Otto, aber da habe ich diesen Friesenjung gehört und war so, holy shit, what's happening? Ein niederländischer Gabba-Pop-Artist mit einem deutschen Rapper samplen eine deutschsprachige Version von Otto von Englishman in New York. Okay, what the fuck?
Na.
Also mehr Popkultur Mixer geht nicht.
Ich denke auch aus diesem Verschmelzen.
Deswegen finde ich das irgendwie geil. Und ich finde auch an Ski-Akku finde ich auch gut, das sage ich auch ganz offen. Weißt denn, man merkt dem an, dass der das alles mit so einer
Spaß an der Freude, wie man so schön
sagt. Aber auch Distanz. Dass der, weißt, alleine, dass er sein Gesicht nicht zeigt und dass er in jedem Interview sagt, er sei 19. Obgleich man sehen kann, dass nichts. Ich bin auch 19. So, und keine Ahnung. Und wenn er so Fotos von sich postet, hat er immer seine Jogginghose unter den Popo gezogen und immer Hashtag ganzer Arsch draußen. Das ist Blödsinn, das ist einfach blöd. Und dass er immer seinen Nummer 1 Chart Award, egal wo er ist, dabei hat und das Ding schon total ramponiert ist. Ich finde das alles, das findet mit so einer, ich nenne es jetzt mal Fuck You-Haltung statt, die auch, ich glaube, bei jungen KünstlerInnen intrinsisch irgendwie da ist, die es auch braucht, wenn man neu ist und so breitbeinig so. Mittelfinger, also ne, fünf Mittelfinger an jeder Hand. Das finde ich irgendwie, das finde ich nicht unähnlich, wenn ich das zum ersten Mal sehe, wie wenn, und das ist jetzt maybe a far stretch und das finden manche bestimmt auch doof, weil es vielleicht nicht den kulturellen Impact haben wird, da gebe ich dir recht, aber das finde ich nicht unähnlich, wenn mir das begegnet in seiner visuellen und hörbaren Intensität, wie zum Beispiel dieser Pop 2000-Moment, den ich mit dir hatte. Das glaube ich kann in 20, 30 Jahren, findet das nochmal jemand, ist so, ich glaube, ich setze mir auch eine Skibrille auf und mache Gabba.
Ja, kannst du auf jeden Fall schon mal anfangen zu behaupten, dass du 19 bist. Aber
Was meinst du mit behaupten?
Ich würd insofern widersprechen, als dass ich finde, dass Punk schon eine viel größere Dringlichkeit hatte und eine viel größere also viel eher Nische war und sich auch dessen bewusst war als ein Ski-Agu, der das alles mit so einer Fuck-You-Haltung macht, die aber glaube ich daher kommt, dass Musik, also Pop vor allem, so wie er den macht oder viele andere auch, heute ja in sehr großen Teilen eine Wohnzimmerproduktion ist und zu Hause am Rechner auf GarageBand und was auch immer gemacht werden kann. Und deswegen diese Mittel allen verfügbar sind und da, ich glaube, da kommt diese Fuck-You-Haltung eher aus so einer Gemütlichkeit quasi heraus, also ganz übertrieben gesagt.
Das ist für die sowieso, also ich will es nicht so abschätzig sagen, wie das Wort klingt, aber dass es so eine Wertlosigkeit ist.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich würde auch den Begriff nicht sagen, aber es hat eine viel größere
Schulterzug.
Egalheit, als es hatte, sich zu entscheiden, irgendwie Ende der 70er Punk zu machen. So. Das war ja eine Kampfansage im Grunde genommen.
Aber ich finde genau deswegen, es ist Wegwerfmusik für eine Wegwerfgesellschaft, die Information mehr und mehr. Und ich meine damit eher, dass, weißt, jetzt irgendwie sich hinzusetzen und ein ganzes Amondyl-Album zu hören.
Amondyl 2, bitte.
Entschuldigung. Wie hieß nochmal Dieter Bohlens Kraut?
Wusstet ihr, dass der Stefan Zauner, der Sänger von Münchner Freiheit, war Produktionsassi bei Amondyl?
Nein.
Im Studio.
Münchner Freiheit findest du auch nicht gut, ne? das ist mein Nina, meine Nina Hagen ist Fahr in Urlaub und Münchner Freiheit.
Ja, okay.
Ja, so, deswegen, ich habe meinen Frieden damit gemacht.
Ja.
Nee, aber findest du
also
nicht.
Ich glaube, aus diesem ganzen Mischmasch, es werden immer wieder für jede Generation neue Dringlichkeiten entstehen.
Ja.
Da bin ich ziemlich sicher. Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Aber es kommt immer wieder, weil ich glaube, diese Beliebigkeit, das geht auch irgendwann auf die Nerven. Es ist auch eine Mode. Und ich denke, die wird auch vorbeigehen. Was mir gefällt, ist ja an diesem ganzen Indie-Bereich, dass so viel experimentiert und ausprobiert wird.
Mhm. Ja, das meine ich ja, dass einfach so wenig,
ja,
dass Leute so wenig Angst davor haben.
Auch so auf andere Sachen zurückzugreifen. Also so würde es mir auch gehen, weil ich ja doch auch durch viele Musikstile beeinflusst bin und nicht mehr jetzt für mich selbst vielleicht immer noch das, also für mich selbst habe ich immer noch das Dringliche, aber ich gebe es nicht anheim jetzt der Musik. Also die kann von allen möglichen Sachen beeinflusst worden sein. Es ist so die persönliche Haltung. Und ich glaube, auch wenn man jung ist, man möchte auch Menschen mit Haltung sehen. Ich glaube, das kommt auch wieder. Ich glaube, je beliebiger die Musik wird, desto mehr will man, also du müsstest es eigentlich, Max, am besten wissen, weißt du, bei deinen Konzerten, ja. Weil die Leute verehren Drangsal. Mhm. Ne? Sie kennen ihn überhaupt nicht, aber er steht da und er hat eine Ausstrahlung.
Mhm. Ja, aber Ausstrahlung und Haltung sind zwei unterschiedliche Sachen.
Ja, das
Sachen.
Sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber die Ausstrahlung beruht auch auf einer gewissen Haltung zu Dingen. Ich habe dir doch gesagt, bei dem Bayern-Konzert da in München, da hast du zum Beispiel irgendjemand zurechtgewiesen, der...
Das daran erinnere ich mich.
Also ich erinnere
nicht.
Mich daran. Ich weiß auch noch genau, wo diese Typen gestanden haben, die immer Zwischenrufe gemacht haben.
Ach so, ja, gut, aber ich meine...
Nein, aber das ist ja auch... Also
macht
das,
Mikey Girard auch immer noch und Leute sind immer so, ja, haha, komm, jetzt, wir ärgern den Opa, bis er ausflippt.
Aber für mich hängt irgendwie da auch dann das zusammen, wie gibt sich jemand, wie ist jemand eine persönliche Ausstrahlung zu haben und wahrscheinlich auch eine Haltung zu Dingen. Ja, ich finde es nach wie vor wichtig und ich glaube, da wird auch wieder was Neues entstehen, auch was wir uns jetzt vielleicht nicht vorstellen können.
Mhm. Ja, oder zumindest eine Haltung auszustrahlen, ist ja auch schon, ich finde ja zum Beispiel auch, also wenn wir dann quasi im großen Pop bleiben, dass so Künstler wie Harry Styles oder so, der findet ja auch nicht im luftleeren Raum statt, sondern der hat ja auch so eine gewisse Haltung, die der verkörpert. Oder selbst Taylor Swift, wenn so bekannt wird, dass die so 55 Millionen Dollar an ihre Busfahrer ausschüttet und so, weil die Tour so gut läuft, steckt ja auch überall so eine Haltung drin, die Leute halt so an den Künstlern, die auch an die Künstler bindet.
Klar, sowas kann man auch vortäuschen, das ist ja auch klar. Aber ich finde grundsätzlich das gut, weil jeder sucht irgendwie nach Vorbildern. Ich habe sie damals bewusst abgelehnt und finde mich jetzt manchmal in so einer Rolle wieder, wenn ich ganz junge Menschen treffe, die sagen, wow, du warst mein Vorbild.
Ja.
Also fühle ich mich zwar unwohl, aber ich kann es aus ihrer Sicht irgendwie...
Vorbilder sind so schwierig.
Ja, ist ganz schwierig, fand ich damals als junger Mensch schon.
Ja.
Ich hab keine Vorbilder mehr gehabt, als Kurt Cobain sich das Leben genommen hat.
Das check ich.
Das hat mich so frustriert damals, weil der war für mich so riesig.
Und genau das ist das, was eben so kompliziert daran ist, weil, weißt, ich habe jetzt Keith Flint vor mir, den ich immer sehr verehrt habe.
Ja.
Und der dann später wurde mir klar, eigentlich gar nicht der Gehirn hinter The Prodigy war so, aber für mich visuell war das dann halt so geil. Ne?
Ja,
das hat die Band ja auch irgendwie auf ein anderes Level gehoben, aber auch er hat sich leider Gottes das Leben genommen und du erwähntest vorhin Marilyn Manson, da muss man ja jetzt nicht tief reingehen, um zu, ne, wie groß da die Enttäuschung war.
Ja.
I could go on. Morrissey. So.
Ja, gut, Morrissey ist aber schon sehr lange eine Enttäuschung.
Aber das ist ja gut, aber als ich 2009 das erste Mal auf einem Morrissey-Konzert war, zur Years of
Refusal. Da war der schon ein Arschloch.
Ja, ein Arschloch war der schon immer, aber so zur Years of Refusal Tour, da war das schon noch so, da gehörte das noch zum guten Ton, dass man den halt abkultet. Und ich habe jetzt vor einer Woche eine Lesung und so ein Solokonzert in Hamburg gemacht. Und da kam eine Person danach zu mir und die hatte ein Smith-Shirt an und eigenhändig Morrissey rot mit einem roten X überstickt.
Wow.
Und das fand ich natürlich ziemlich cool und war dann auch so, okay. aber deswegen meine ich immer, es ist einfach schwierig, wenn man, weil Vorbilder, das hat ja immer was mit Projektion zu tun.
Naja,
man sieht etwas in einer Person, was man selber in der Person sehen möchte und nicht zwangsläufig das, was die Person, was auch immer das bedeuten mag, wirklich ist. Deswegen.
Kill your idols.
Yo!
Kill your idols.
War es nicht so ein Shirt, wo dann auch so Jesus drauf war?
Ja, das hatte doch Axl Rose immer an.
Stimmt!
Und da war dann Jesus drauf und dann stand Kill your idols. Das berühmte Axl-Rose-Shirt. Was können wir von den Benjamins? Die EP ist raus. Ihr habt gesagt, falls mal nächstes Jahr irgendwie alle Zeit haben, kann man dann auch mal live spielen. Die Frage ist ja, kriegen wir noch ein Benjamins-Album oder nicht?
Ja.
Ja.
Ja, ich sage es jetzt einfach.
Sehr gut.
Aber wir sind dran.
ja, wir sind auf jeden Fall dran. Ja, ja klar.
Ich habe das neulich habe ich, als wir uns zur Session, auch ein schlimmes Wort, trafen, sagte ich doch den Satz zu dir, wir müssen so schnell es geht ein Album machen.
Ja, ich gucke dann ganz ungläubig, weil du das
seit Anfang an sagst.
Ich bleibe hier, ich stehe dir jetzt vier Wochen zur Verfügung.
Du sagst dann immer so, ja, sollen wir nicht nochmal an den? Und ich bin so, nein, wir müssen ganz viele neue Sachen machen, weiter.
Ja, aber der Spirit muss irgendwie ja auch dabei sein. Und ich finde, wenn wir uns immer so lange nicht sehen, dann ist das dazwischen... Weißt du, so, das ist immer so lang und ich sehne mich dann immer danach, wieder nach Berlin zu fahren.
Die Fahrt, also ja, je länger man sich nicht sieht, desto länger dauert es halt, bis man wieder...
sich wieder reinfindet, ne?
Achtung, eingegroovt ist.
Ja.
Das Wort habe ich jetzt extra vermieden. Ja.
Und ich habe es auch nicht gesagt.
Man kann sich aus seiner Haut raus, du bist jetzt Boomer.
I am cringe, I am free.
You're free now, genau.
Ja, dann It's All About the Benjamins. Ich freue mich sehr auf alles, was da noch kommt. Ich empfehle jedem die EP, die bereits erhältlich ist. Es ist ich finde es fantastisch. Es ist, man merkt die Sorgfalt beim Texten, man merkt aber auch dieser Sound, man merkt deine Liebe zum Sound von damals, gleichzeitig dieser neue Spirit darin, ohne dass es jetzt irgendwie aufgesetzt klingt. Also ich finde es wirklich ein ganz, ganz fantastisches, ganz, ganz fantastische EP.
Vielen Dank.
Tolle Band. Ich hoffe, dass wir da noch ganz viel von hören.
Sehr gern.
Und ich freue mich sehr, dass ihr beide heute hier gewesen seid. Es war für mich ein sehr besonderer Moment. Diese beiden Legenden, auch wenn ich dich offensichtlich 2018 auf Facebook gedisst habe.
Ich vergebe dir.
Zu versammeln. Oh, vielen Dank. Das wollte ich noch hören zum Schluss.
Nein, ich finde, das ist... da
es ist fünf Jahre her.
Außerdem ist es funny und es ist immer noch witzig.
Und es war auch nicht als boshafter Diss gemeint. Das war so Deutschband-Memes-Diss quasi.
So, ja. Und ich müsste mir da erstmal an den eigenen Zinken packen, bevor ich jetzt rausgehe. Du hast mal was
ich finde gut, dass du es outgecallt hast. Ich finde es super.
Nein, es war weniger ein Outcall als so... Das ist so, das hat sich wirklich so sehr eingraviert. Ja. Es gibt so zwei, drei Sachen, wir hatten es auch drüber, Annette, du und ich, dass es bestimmte Dinge gibt, die merkt man sich einfach. Es gibt so Sachen, die vergisst man und als jemand, ich zähle mich noch so slightly zur Generation Viva MTV, so gerade so the tail end. Und dann war ich so, Nils Bockelberg findet mich kacke. Yes! Oh, ja. I did it! Ja. Weißt du, es geht, glaube ich, mehr darum überhaupt, so Notice-Me-mäßig.
Ja.
Wie gesagt, ja, stimmt, auf eine Art. Auf eine Art stimmt's.
Ja, aber deshalb bist du heute mit dabei und das war cool.
Ich fand's auch ziemlich geil. Ich will jetzt noch eine kleine Führung.
Kriegst du.
Und dann?
Kriegst du auf jeden Fall.
Ja, und dann packen wir's.
Sehr gut. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin hier im Studio.
Charlotte, dankeschön.
Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung.